Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 254. Heute mit dem Rückblick auf WWE Extreme Rules 2019. Es gibt also den großen Rückblick vom letzten Event vor dem SummerSlam. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind heute wie schon in der Preview, der Michael Schecki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, schön dabei zu sein, ich freue mich.
Und natürlich ist auch der Kai wieder dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Ja, ein picke-packe volles Wrestling-Wochenende war es ja. Es gab den G1 Climax, es gab Evolve 10th Anniversary auf dem WWE Network zum ersten Mal auch. Es gab natürlich All Elite Wrestlings Fight for the Fallen. Und Kai und ich haben ja hier schon gestern eine Extraschicht geschoben. Kai, nach All Elite Wrestling, dann nochmal WWE. Ist langsam gut mit Wrestling oder hast du noch Bock?
Ja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass erstmal Pause ist. Also so diese 4-Stunden-Events, das ist schon eine Hausnummer, ne?
Es hat schon was, ne? Also die Review zu Fight for the Fallen gibt's natürlich dann auch bei Patreon und Steady hier für die Supporter. Ja, aber zwei so Klopper hintereinander, das ist schon ordentlich. Und wenn man sich dann noch, wie es ja auch einige von euch da draußen gemacht haben, sich da noch die anderen Events reinzieht, das ist schon ordentlich zu tun gerade. Shaggy, wie sieht's bei dir aus? Schaust du den ganzen Krempel, der da noch so derzeit läuft? Bist du noch jemand, der sich den G1 Climax jetzt anschaut?
Nee, den G1 Climax schaue ich mir fast eigentlich nie an. Obwohl es schade ist, ich versuche mir immer so ein paar Perlen dann rauszupicken und die nachzuholen. Und Extreme Rules habe ich mir jetzt angeschaut und auch fertig angeschaut, weil ich das ja jetzt reviewe. Ansonsten hätte ich mir natürlich erstmal Fight for the Fallen fertig angeschaut. Das habe ich nämlich noch nicht ganz geschafft. Das werde ich aber noch nachholen. Aber so, ich habe gedacht, ich sollte das hier zumindest Extreme Rules vorher gesehen haben, bevor ich drüber spreche. Mal anders als sonst.
Das ist sehr löblich auf jeden Fall. Nein, also ich habe auch jetzt heute mit Mühe und Not tatsächlich auch, weil ich auch noch beruflich eingespannt gewesen bin, habe ich mir Extreme Rules angeschaut, bin extra um 6 Uhr aufgestanden, um noch einen Artikel fertig zu machen und mir danach quasi im Nachgang noch ein bisschen den ersten Teil des Events anzuschauen, danach nochmal den zweiten Teil des Events. Also es ist ganz schön viel Wrestling gerade, aber ich habe schon im letzten Podcast gesagt, das ist ja auch eigentlich ziemlich geil, weil so viel Wrestling wie gerade und auch gerade in der Vielfalt, das ist schon was Schönes. Wir versuchen dem natürlich auch gerecht zu werden. Ich habe es gerade schon gesagt, gerade auf unseren Supporter-Kanälen. Letzte Woche hatten wir noch Impact Slammiversary, dann hat man noch Fight for the Fallen. Wir hatten auch die WCW dazwischen mal wieder eingestreut, also ganz viel Kram, den es da gibt. Aber damit würde ich sagen, lasst uns hier einfach durchstarten, weil Kai hat schon gesagt, auch der Event war wieder ordentlich lang. Es gab natürlich dann noch am Ende den großen Paukenschlag und zu Beginn gab es dann ja vor allem eine Kickoff-Show und es sind doch noch neue Matches dazu gekommen, nicht nur zur Kickoff-Show, auch zur Maincard. Wir fangen wie immer ganz vorne an. Da gab es nämlich das Match um die Intercontinental Championship zwischen ja, Champion Finn Bella und Shinsuke Nakamura. Dieses Match schwebte ja so ein bisschen im Raum nach den Geschehnissen der letzten Wochen und wurde dann noch relativ kurzfristig angekündigt. Das heißt aber, dass die zwei neu hinzugefügten Geschichten hier, die zwei neu gefügten Matches, dass die bereits längere Zeit feststanden, aber eben noch nicht angekündigt worden sind, um noch eine Überraschung im Petto zu haben. So, wir haben einen neuen Intercontinental Champion, Kai. Shinsuke Nakamura hat's gemacht. Wie gefiel dir das Match dazu?
Ich fand, das war eine angenehme Überraschung, dass du mit Nakamura gegen Finn Balor in dieses Event startest, also oder in die Kickoff-Show startest. Und das war so, ach, guck mal, das haben wir ja. Also, weil wir haben ja auch überlegt, was kommt in die Kickoff-Show, hier, na klar, Cruiserweights. Und dass es noch dabei war, war irgendwie eine positive Überraschung, weil ich auch normalerweise gar nicht in die Kickoff-Show reingucke. Von daher war ich ganz froh, dass ich es jetzt hier review, weil sonst hätte ich es einfach nicht mitbekommen, hätte nur gelesen, Nakamura hat gewonnen. Da wäre mir so ein bisschen Überraschung verwehrt gewesen, aber ich mag das. Das Match war jetzt nicht so besonders, war irgendwie kurzweilig, was schade ist prinzipiell für ein Nakamura, für ein Baylor-Match. Ich hatte meinen Spaß damit, ich war gut unterhalten. Ich finde es irgendwie cool, dass Nakamura gewonnen hat, weil, sagen wir ehrlich, ein Finn Balor war jetzt nicht so interessant, nein, war eigentlich gar nicht interessant als Intercontinental Champion, weil auch nichts passiert ist. Und Nakamura hat wieder was zu tun, hat wieder so ein bisschen mehr Edge gezeigt. Und Finn Balor hat jetzt vielleicht Zeit für andere Sachen, wenn wir so in Richtung The Club gucken.
Ja, da gibt's ja aktuell das Gerücht, dass man ihn quasi für den Club freigemacht hat, um es mal so auszudrücken. Shaggy, wie bist du, wie stehst du zur Personalie Shinsuke Nakamura? Der war ja auch jetzt lange Zeit erstmal so ein bisschen im Tag-Team unterwegs, dann war er ein bisschen weg und jetzt gewinnt er einfach mal so den nächsten Titel. Was sagst du dazu?
Na, man hat ihn ein bisschen aufgebaut in den letzten 2 Wochen, aber das war es dann aber auch schon. Ich bin ja ein Shinsuke Nakamura-Fan, schon seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Der hat irgendwie was Besonderes, was er so ein bisschen in der WWE verloren hatte. Aber trotz allem habe ich mich hier sehr gefreut, weil hier in dem Match hat er mir wieder gefallen. Ich habe so ein bisschen alten Glanz dann so wieder gesehen, zumindest hat es ein bisschen geglänzt. Mir hat das Match sehr viel Spaß gemacht, überraschenderweise. Ich war jetzt auch nicht so sonderlich überrascht, dass das Match auf die Card kam. Ich habe ja das schon gemutmaßt. Ich glaube auch in der Preview hatte ich da, glaube ich, schon mal das angesprochen, dass so eines der Matches sein wird, die wahrscheinlich draufkommen. Und es ist auch so passiert. Und dass er jetzt den Intercontinental-Titel gewonnen hat, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ihr sagt, es gibt Gerüchte, dass Finn Balor dem Club hinzugefügt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch Gerüchte für ein Rematch, dass er beim SummerSlam möglicherweise einen Demon auf Shinsuke treffen könnte. Das kann ja auch nochmal sein. Dann wäre es auf jeden Fall kein so gut aufgebautes Match, wenn man das dann nochmal sehen sollte.
Sonst aber ich dachte, es gibt keine automatischen Rematches mehr.
Nö, es ist ja dann auch nicht automatisch. Es ist ja dann der Demon, der verliert ja nie.
Stimmt. Also, ist auch ein anderer, ist ja noch ein anderer Wrestler.
Aber gleich ein Moveset und besser. Aber von da schauen wir mal ab. Also mir hat das Match sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und schön auch mal mit den beiden Stars jetzt an. Ich meine, wir reden über AEW, wie gehypt wir sind, wie toll wir das finden. Ich meine, das sind 2 Leute, die, wenn die bei AEW wären, hätten die auch dort den Main Event bestritten. Hier fangen sie an mit dem ersten Match in der Kickoff-Show. Muss man auch mal sagen. So. Mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich finde einen guten Sieger. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich hoffe, man wird Finn echt dem Club hinzufügen.
Ja, ich bin da auch gespannt drauf, wie das da jetzt weiterlaufen wird. Ihr habt es genau schon richtig gesagt. Das Match war absolut okay. Es war mit 7,5 Minuten relativ kurz gehalten. Trotzdem, also es war, wie ich finde, ein typisches Finn Balor TV-Match, um es mal so zu sagen. Und auch Shinsuke Nakamura hat jetzt da nicht plötzlich irgendwie was Besonderes ausgepackt, aber beide haben ihm ihre Trademark-Moves gezeigt. Am Ende gab es quasi dann nochmal das Ausrufezeichen, wo man auch so ein bisschen den Finn Balor geschützt hat, dass Finn Balor erstmal den Coup de Grâce daneben gesetzt hat und anschließend ja quasi erstmal den Kinshasa an den Hinterkopf kassiert hat und dann nochmal von vorne das Knie ins Gesicht und dann war die Geschichte hier gelaufen. Kann man so machen, 7,5 Minuten, schön flott geführtes Match. Einziger Einwand, den ich und den wohl auch Paul Heyman backstage gehabt haben muss, ist wohl die Position dieses Matches natürlich. Intercontinental Title Wechsel in der Pre-Show, in der Kickoff-Show. Das ist eigentlich dieses Titels nicht würdig. Ist ein bisschen schade, aber naja, da wird es wohl entsprechende Entscheidungsträger gegeben haben, die diese Entscheidung wohl getroffen haben. Ich find's nicht gut, aber kann es eben auch nicht ändern. So, weiter geht es mit dem nächsten Match in der Kickoff-Show und da geht es natürlich um die WWE Cruiserweight Championship und zwar treffen da Champion Drew Gulak und Tony Nese aufeinander. Wir haben schon im Vorfeld so gemutmaßt, dass das so ein relativ sicherer Kandidat von den früh angekündigten Matches gewesen ist, was irgendwie in die Kickoff-Show rutschen könnte. Nichtsdestotrotz, hier hat man erneut ein, wie ich finde, gutes Match abgeliefert, auch nicht besonders lang, knapp 8 Minuten. Und Drew Gulak hat seinen Titel verteidigt und ich finde, da waren ein paar richtig geile Sequenzen drin. Gerade dieser Einroller zum Ende hin von Drew Gulak oder dann auch diese ganzen Konter, da hat man schon gemerkt, dass die beiden auch hier das Publikum dann irgendwie gehabt haben und den Leuten Lust auf mehr gemacht haben. Shaggy, ich weiß, du bist auch ein großer Freund von Drew Gulak. Wie gefiel dir hier das Match?
Mir hat das Match sehr gut gefallen, also besonders die Schlussphase, wie du gerade erwähnt hast, die war wirklich sehr schön anzusehen, hat Spaß gemacht, die beiden kennen sich auch wirklich gut, die haben ja auch eine lange Geschichte miteinander, auch jetzt hier in der WWE, auch bei 205 Live eine lange Geschichte, war schön, die beiden auch nochmal gegeneinander zu sehen, aber es war von vornherein eigentlich klar, dass Drew Gulak hier den Titel nicht verlieren wird, also da hat ja von uns dreien jetzt keiner mit gerechnet, dass das passieren könnte, daher habe ich auch schon jetzt so mit dem Ende auch gerechnet. Hat trotzdem Spaß gemacht, flottes Match. Was wir bei den Matches auch wieder vergessen, wir reden ja über die Matches in der Kickoff-Show, aber das Expertenpanel, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil Jonathan Coachman, ja, den mag man oder mag ihn nicht, Beth Phoenix, die wunderschöne Charlie Caruso, aber wer auch noch da saß, war Sam Roberts und ich fand, der sah so ein bisschen aus wie ein Olaf Bleich, der sich mal schick zurecht gemacht hat, diesmal fand ich schon so ein bisschen, oder?
Ist ja, oder die Haarfarbe.
Ja, die Haarfarbe, der Bart, so. Kai, siehst du es nicht aus, dass Olaf so aussehen könnte, wenn er mal ein bisschen was aus sich machen können würde?
Ich dachte ja auch, der Olaf saß da und da habe ich gesagt, podcastet der jetzt live aus Philadelphia, aber anscheinend war es nicht. Ich war ein bisschen verwundert. Was mir noch bei dem Match aufgefallen ist, nicht nur die Schlussphase, sondern ich mochte auch die Anfangsphase sehr. Da hast du auch gemerkt, dass die beiden sich kennen. Was ich aber komisch fand, wir hatten ja diesen Moonsault auf den Apron, auf diesen halbhängenden Drew Gulak, der nicht wirklich perfekt connected hat, weil irgendwie das war so Kopf auf Kopf gelandet, also der war auf jeden Fall nicht perfekt. Und das Komische war, ab da waren so 2 Minuten, 3 Minuten, wirkte das Match so ein bisschen unruhig gebotscht. Also auch dieser 450, der danach kam, wo er mit den Beinen getroffen hat, das war so eine ganz komische Phase irgendwie.
Das war ganz merkwürdig. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das gerade einen Tony Nies so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Vielleicht hat er sich da auch einfach verletzt, also wehgetan auf jeden Fall, sodass er da so ein bisschen irritiert gewesen ist. Den V50 springt er ja sonst extrem sicher. Und hier ist er ja wirklich einfach mal übers Ziel hinausgeschossen, um es mal so zu sagen. Ich habe nicht gelesen, dass irgendwas passiert wäre, einem der beiden. Insofern scheint da allerhöchstens ein paar blaue Flecken oder eine Prellung davon gekommen zu sein. Danach gab es ja erstmal so ein bisschen Schlagabtausch und ich habe das Gefühl, dass sie sich da wieder berappelt haben, um sich vielleicht auch ein bisschen abgesprochen haben, was wir hier nicht gehört haben. Und im Anschluss gab es ja eben diese Kontersequenz und dann eben den Argentin-Cutter zum Finish. Aber ja, du hast vollkommen recht, diese eine Sequenz in der Mitte, ich muss auch sagen, diese Idee, jemanden quasi auf dem zweiten Seil aufzuhängen, um dann einen Moonsault oder einen Lionsault aus der Ringecke drauf zu zeigen, die erschließt mir nicht, Kai. Also erklär mir mal, was sollte denn das werden?
Irgendwas, was cool aussieht. Also wirklich mehr nicht. Also, das ist ja immer dieses Prinzip von, also ich hasse diese Moves, wo sich dein Gegner an den Seilen festhalten muss. Sind es irgendwie diese komischen Knie, die auch eine Sasha Banks zeigt oder die auch in Del Rio gezeigt hat oder irgendwelche Storms, wenn der Gegner da so halb in der Ringecke hängt und sich dann hochzieht und sagt so, ja, hier bin ich warte ganz kurz auf deinen Move. Das finde ich immer scheiße.
Ja, ich war da jetzt auch kein Riesenfreund von. Das sah, wie gesagt, auch ein bisschen komisch aus. Für mich hat die Aktion auch nicht so viel Sinn ergeben. Das kommt noch irgendwie mit dazu. Weil, sind wir ehrlich, wenn der andere jetzt klar so vielleicht 30 Zentimeter auf das Apron runterfällt, du, der wahrscheinlich auf das Apron fällt und auch noch vom Apron runterknallt, nimmst du wahrscheinlich mehr Schaden. Klar sieht das irgendwie cool aus, aber es ergibt für mich innerhalb der Matchgeschichte keinen Sinn. Egal.
Wir sind aber immer noch beim Wrestling, muss man ja auch dazu sagen. Also ich meine, klar sind viele Aktionen sind nicht unbedingt realistisch, aber wenn du eine Schlägerei siehst, dann zeigt ja auch keiner einen Bodyslam oder eine Clothesline bei einer Schlägerei.
Eine Clothesline?
Clothesline vielleicht, Bodyslam schon. Ja, schon. Immer diese Videos, wenn so Leute gemobbt werden und einfach so einen Typen packen und einfach auf den Boden schleudern.
Ja, so ist das. Ja, damit war die Kickoff-Show dann durch. Ich habe meinen Platz am Kickoff-Panel geräumt und habe mich dann wieder vor den Fernseher begeben. Also, ich finde, dass Sam Roberts momentan richtig schlimm aussieht, wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob der nicht genug. Aber egal. Ich hoffe, ich sehe nicht so aus.
Das ist ja schön, wenn wir sagen, dass Sam Roberts aussah wie ein schick zurechtgemachter Olaf Bleich. Und Olaf sagt, der sah schlimm aus. So.
Na gut. Ich finde, der sieht momentan nicht gut aus. Ich finde, der sieht momentan nicht 100% fit aus, aber es ist egal. Das ist meine persönliche Einstellung. Aber nachdem ja irgendwie alle Rothaarigen aussehen wie ich, also Sheamus, wurde ja auch schon mir verglichen, insofern, ne, egal. Weiter ging es dann. Der Event wurde eröffnet mit dem No-Holds-Barred-Match zwischen Shane McMahon und Drew McIntyre auf der einen Seite und dem Undertaker und Roman Reigns auf der anderen Seite.
Ich möchte noch mal festhalten, dass Shaggy gesagt hat, dass die Graveyard Dogs, übrigens sehr cooler Tag-Team-Name natürlich, im Main-Event stehen.
Ja, Shaggy.
Falsch.
Ja, ich hab's auch von hinten geschaut, dann wäre es auch wieder anders gewesen. Aber der Main Event, also ich meine, der Main Event kommt ja auch normalerweise am Ende der Show, das stimmt, da habt ihr vollkommen recht. Aber hier, der Kampf kam ja auch erst 17, also zumindest der Gong, 17 Minuten nach Eröffnung des Pay-Per-Views. Also da hat man auf jeden Fall sehr viel Zeit vergeudet, die man vielleicht hätte auch besser nutzen können, indem man sie gar nicht benutzt hätte, weil der Pay-Per-View war insgesamt wieder viel, viel zu lang. Also nach 17 Minuten kam der Gong zum Kampf, so lange hat es gedauert nach Beginn des Großereignisses bis zu dem Gong. Aber ich habe mich geirrt, Match war nicht im Main Event, okay. Aber ich wusste ja auch nicht, dass Brock Lesnar dann am Ende eincatcht, wenn man aber vorweggreifen will.
Ja, aber ansonsten natürlich eine überraschende Wahl, so als Opener hier quasi wirklich die große Matchpaarung direkt rauszuknallen. Was mich hier gleich gestört hat, ich glaube, Kai hat das letztes Mal gesagt, wenn das hier wieder mit Tag-Team-Rules startet, obwohl es No-Holds-Barred ist, dann raste ich aus. Und Kai, es ist so gekommen. Und zwar nicht nur bei diesem Kampf, sondern auch bei späteren Matches.
Ja, es ist wieder einfach bescheuert, ne? Ich habe für mich jetzt einfach festgelegt, dass No-Holds-Barred kein No-DQ-Match ist, sondern dass No-Holds-Barred heißt, man kann disqualifiziert werden, wenn man sich nicht benimmt, aber mit Gegenständen darf man schlagen. Und andere Leute dürfen auch kommen. Und man darf alles andere machen. Nur nicht Tornado-Tag-Rules benutzen.
Ja, sehr merkwürdig. Es hat auch gerade im Main-Event hat das so alles für mich kaputt gemacht. Also das habe ich gar nicht mehr verstanden. Hier habe ich das so halbwegs akzeptiert und ich habe mich vor allem daran erfreut, dass ein Undertaker doch wieder halbwegs fit zu sein scheint, dass er sich gut bewegen kann. Jackie, wie hast du hier die Rolle des Undertaker gesehen und seinen körperlichen Status?
Ja, wirkt auf jeden Fall viel fitter, wie du gesagt hast, aber nicht nur das, er war auch extrem over. Also man hat gesehen, wie das Publikum wirklich abgegangen ist beim Undertaker. Auch während er noch draußen stand, gab es Undertaker-Chants und beim Entrance und auch beim Sieg am Ende. Also ich glaube, das war mit der größte Jubel des Abends und es war schon fantastisch, wie der immer noch ankommt. Da fragt man sich, also muss man sich gar nicht mehr fragen, warum man den Undertaker immer wieder zurückholt, wenn er beim Publikum immer noch so connected. Das ist es halt.
Ja. Übrigens, das war eins der besten Taker-Matches, die wir seit langem gesehen haben, oder? Also ich fand, die Rolle wurde hier perfekt ausgefüllt. Der sah gut aus, hat seine Aktion gezeigt. Klar, das Match hatte gerade in dieser wir versuchen den Taker umzubringen Phase ein paar Längen, aber der Undertaker hat mir richtig gut gefallen und ich muss auch sagen, ein Drew McIntyre, der für mich sonst nur aus Hinknien und Claymore besteht, hat das hier echt gut gemacht. Gerade dieser Moment, wo dann Taker seinen Signature Rest in Peace Taunt, nenne ich ihn jetzt mal, mit diesem Daumenkinn, Daumenhalsbums gemacht hat und er da so von hinten so creepy aufgetaucht ist. Ja. Ich mochte das. Und ich mochte, wie hier ein Taker gekämpft hat. Ich mochte den Reigns. Shane mag ich eh nicht. Ich mochte den Drew McIntyre. Ich fand, das war richtig gut.
Mir hat's auch Spaß gemacht. Ich bin da komplett bei dir. Auch der Stare-Down von Drew McIntyre und dem Undertaker, das fand ich auch höchst atmosphärisch. Also, das hat für mich auch gepasst. Ich fand's auch gut, dass Shane McMahon jetzt hier nicht den mutigen, ich hab den ja schon mal im Hell in a Cell gegenübergestanden, McMahon gespielt hat, sondern wirklich auch den feigen Boss mehr oder weniger gemimt hat, der sich hinter seinem übergroßen Lakaien irgendwie versteckt hat. Das fand ich in Ordnung, dass er dann am Ende, klar, natürlich, er muss natürlich seine Coast-to-Coast springen, er muss den Elbow springen, aber es hat innerhalb der Matchgeschichte durchaus Sinn ergeben. Kai hat es gerade schon richtig gesagt, es gab so ein paar Längen. Shaggy, was sagst du zu dem Eingriff von Elias, dass wir jetzt hier auf einmal so eine Dreier-Kombo haben?
Der musste ja irgendwie kommen, auch der Eingriff, da es ja irgendwie erlaubt war. Aber in dem Augenblick habe ich gar nicht damit gerechnet. Und dann stand er plötzlich da und da gab es den Gitarrenschlag. Ich glaube, es sollte ja die Last Ride auf den Kommentatoren, das Kommentatorenpult geben oder so. Ja, war okay. Also das hat natürlich, ein Shane braucht ja so Leute um sich rum, weil er selber, gut, man hat ihn stark dargestellt in den letzten Monaten, aber eigentlich glaubt man ja selber nicht, dass er einem Undertaker oder einem Roman Reigns ebenbürtig gegenüberstehen kann. Von daher war das schon okay, dass Elias dann gekommen ist. Er hat ja auch noch sein Fett wegbekommen. Und insgesamt hat Shane McMahon auch gar nicht so genervt in dem Match irgendwie. Seine Aktionen haben gar nicht so genervt wie sonst, fand ich.
Das meine ich ja. Er war hier sehr sparsam irgendwie eingesetzt und hat ja auch sehr viel kassiert. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er im Vergleich zu anderen Matches, gerade für den Undertaker, extrem gesellt hat. Also, wie der die Clothesline teilweise verkauft hat, da habe ich mich schon an Videospiel erinnert gefühlt. Wenn der Undertaker in die Ecke gerannt kommt, die Clothesline schlägt und Shane dann die Beine hochreißt und irgendwie in den Seilen taumelt.
Auf dem Big Boot zum Beispiel. Also, dieser, wenn der Taker, ich glaube, zeigt die Clothesline-Retter wieder ins Seil, zeigt diesen Big Boot, wie dann Shane auch komplett mit dem Kopf in den Stiefel geht und dann, man muss auch mal, auch wenn es wirklich sehr, sehr wehtut und gegen all meine natürlichen Reflexe gegenspricht, einen Shane McMahon loben.
Ja, es war okay. Es ist übrigens immer Snake Eyes, Snake Eyes Big Boot.
Genau, Snake Eyes Big Boot, genau.
Ja. Ich fand den Kampf auch unterhaltsam. Also das war im Rahmen, was da möglich ist. Das war ein clever gebooktes Match und hat um alle Schwächen des Taker und von Shane McMahon drumherum gearbeitet. Du hast einen Drew McIntyre gehabt, der ja auch in der Niederlage gut ausgesehen hat, der seine Aktionen setzen konnte, der wie eine Gefahr gewirkt hat. Und also angeblich soll ja auch der Undertaker nach dem Match zu McIntyre gegangen sein und sich auch speziell nochmal bei ihm dafür bedankt haben. Und jetzt ist die Frage, Kai, du bist in Toronto dabei beim SummerSlam. Glaubst du, du wirst da den Undertaker gegen Drew McIntyre sehen?
Also man hat es hier ja schon, also man hat hier so ein bisschen so den Samen für diese Fehde gepflanzt, oder?
Ja.
Ich denke schon, gerade mit dem Samen, witzig. Ich denke
gar
schon.
Gar nicht.
Das weil du gelacht hast, das klang so nach dem Motto, hat er so einen Untenrum-Witz. Also, witzig. Ich mochte das. Ich habe da Bock drauf und ich glaube auch, dass ein Drew McIntyre der richtige Mann ist dafür. Weil auch, also McIntyre hat ja auch einen Taker sehr gut aussehen lassen. Und ich glaube, ich traue auch einem McIntyre zu, dann so ein Match mit dem Undertaker zu tragen. Von daher, ich würde es gerne sehen. Und wie gesagt, der Undertaker hat hier wirklich Spaß gemacht. Das war jetzt kein Goldberg-Fiasko. Das war kein Triple H, Shawn Michaels, Kane-Fiasko, wo eigentlich das ganze Match in Botchamania geschnitten werden kann, sondern das war wirklich gut. Und von daher gerne mehr davon.
Shaggy, willst du hier noch was zu der Geschichte sagen?
Ihr habt alles gesagt. Der Undertaker hat sich wieder ein bisschen rehabilitiert, muss man sagen, kann man so sagen. Und ich glaube, also wer hätte das gedacht, dass wir einen Shane McMahon-Undertaker-Match in der heutigen Zeit noch eigentlich loben werden. Und das haben alle vier Kontrahenten wirklich gut gemacht und es hat Spaß gemacht, das Match zu verfolgen. Gerne mehr davon.
Um es mit den Worten von Cole Graves zu sagen, der auch irgendwann beim Pay-Per-View meinte, ich bin es ja schon fast leid, immer recht zu haben. Ich bin übrigens der Einzige, der Taker und Roman getippt hat.
Ja?
Ja, ihr lagt falsch, weil ihr nichts könnt und keine Ahnung habt. Kai ist der Größte.
Ja, das sowieso. Wie gesagt, in der Art und Weise, wie das Match abgelaufen ist, kann ich mit dieser Fehltipperei leben, glaube ich. Weiter ging's mit erstmal der Ankündigung von der Raw Reunion, also Legendenshow mehr oder weniger bei Raw. Das scheint ja auch so ein bisschen vom USA Network angetrieben worden zu sein, nach dem Motto, wir brauchen Ratings. Und dann holt man halt eben Stone Cold Steve Austin und Sean Waltman und ich weiß nicht wen alles zurück. Bin gespannt, wie das dann aussehen wird. Nächstes Match war der Kampf um die WWE Raw Tag Team Championships zwischen den Champions The Revival und den Usos. Am Ende konnten hier, wie ich es auch mir erhofft hatte, The Revival mit der Shadow Machine gewinnen. Kai, du hast so ein bisschen gehofft, dass das hier so eine Standout-Performance von Revival wird, so ein Breakout-Ding. War es das für dich?
Absolut gar nicht, leider. Mein Problem ist, also was ich in diesem Match extrem gemerkt habe, weil wir ja auch alle die Matches zwischen Revival und DIY immer gelobt haben bei Takeover. Revival mit ihren Heal-Tactics funktionieren sehr gut, wenn du mit dem anderen, dann natürlich Face-Tag-Team, was gegen Revival kämpfst, mitfieberst. Wenn du aber hier sagst, ja, das sind jetzt die Usos und die sind schon cool, die sehe ich gerne, aber die sind mir emotional, in Anführungsstrichen, egal, dann kann ich auch ein Revival-Match nicht so stark mitnehmen. Und das habe ich hier wirklich gemerkt. Also, ja, die haben ihre Heal-Tactics gefahren. Ich fand es auch cool, dass sie mal ein bisschen mehr ihre Aktion zeigen konnten. Und dann war ja auch ganz witzig, wo dann auch ein Scott Dawson war es, glaube ich, so tat, als würde er auch im Seil liegen und super kaputt sein, obwohl sie noch vorher, als der Ref nicht hingeguckt hat, einen der Usos bearbeitet haben. Aber das alles hat mir irgendwie nichts gegeben, weil ich emotional komplett nicht in diesem Match drin war.
Mhm. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde, das war ein sauber geführtes Tag-Team-Match. Du hast gute Tag-Team-Manöver von beiden Seiten gehabt. Du hast eine gute Dynamik innerhalb des Matches gehabt. Trotzdem ist für mich auch der Funke nicht 100% übergesprungen. Shaggy, wie war es bei dir?
Ganz genauso. Also das Match war okay. Es war schön, die beiden Teams zu sehen. Es gab schöne Tag-Team-Aktionen auch. Gerade die Heal-Taktiken, die ihr erwähnt habt, die am Ende auch zum Sieg geführt haben, haben auch Spaß gemacht. Revival mag man ja auch, aber so insgesamt hat das Match überhaupt nicht geklickt bei mir. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, waren die neuen Hosen, die Usos getragen haben. Ich glaube, die hatten sie noch Furchtbar. Nicht so. Die sehen aus wie meine Schlafanzughose. Ganz genau so.
ansonsten. Ich muss ehrlich sagen, entschuldige, ja. wenn ich ins Wort falle, aber ich muss ehrlich sagen, mich stört dieser Charakterwandel der Usos so massiv. Die waren in dieser Uso-Penitentiary-Phase, in dieser dunklen, wie sind die Gangster-Usos, die bösen Samoaner, da waren die so cool. Und die haben auf einmal auch so ein Mic-Work und so ein Charisma entwickelt. Und ich habe das Gefühl, die entwickeln sich gerade wieder so zurück zu den, ja, wir müssen demnächst wieder Gesichtsbemalung tragen, Samoanern. Ich weiß gar nicht, Shaggy, wenn du sagst, die Hosen sehen schon so albern aus. Bin das nur ich, der das so empfindet, oder ist das irgendwie auch dein Eindruck, dass da eine Rückentwicklung in Sachen Charisma und Ausstrahlung stattfindet? Ich
fand, die Hosen sahen wunderschön aus, wie meine Schlafanzughose, wie gesagt. Nee, aber das war halt das Auffälligste, weil ich weiß, was du meinst. Die haben halt wirklich gut als ja, die bösen Samoaner, die bösen Heel-Samoaner funktioniert. Und auch die Anfangszeit, als es dann so einen schleichenden Face-Turn gab, das war auch vollkommen okay, aber so wirken sie jetzt wieder so ein bisschen farblos. Ich meine, vielleicht brauchen sie auch mal wieder die richtigen Gegner, an denen sie sich aufhängen können und dann ist es vielleicht wieder anders. Also ganz so schlimm, eine Rückentwicklung zu den alten gesichtsbemalten Samoanern, die sehe ich bei weitem noch nicht. Aber so ein bisschen farblos kommen sie in den letzten Wochen schon daher. Die haben ja auch nur, mit den Revivals zu tun gehabt in der letzten Zeit, sonst hatten sie auch keine anderen Gegner.
Aber gegen farblos hilft ja eigentlich Gesichtsbemalung.
Ich wollte es gerade auch sagen. Weißt du, ich sage, die kriegen fast schon wieder Gesichtsbemalung und Shaggy sagt farblos. Naja.
Ach, witzig, egal wie. Dumme Witze heute. Geil.
Ja, aber so richtig. Revival sind auf jeden Fall weiterhin Champions, verteidigen hier den Titel doch recht dominant am Ende, zumindest mit dem, was sie können und mit der Shatter Machine natürlich. Wie gesagt, gutes Match, aber da geht noch mehr zwischen den beiden. Ich glaube, da geht einfach noch ein bisschen mehr. Hier hat ein bisschen was zur absoluten Glückseligkeit für mich gefehlt. Nächster Kampf des Abends war dann, ja, Aleister Black gegen Cesaro. Wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir hier so ein bisschen Angst haben, dass irgendjemand als Verlierer rausgeht. Wir haben dann auch ein paar Vorschläge bekommen. Mensch, vielleicht, wenn die beiden einfach richtig stark hier gegeneinander antreten, vielleicht gehen dann beide als Gewinner raus, so in der Richtung. Ich finde, das war ein starkes Match, was die beiden hier gehabt haben. Eine gut erzählte Geschichte, gute Action. Auch da habe ich das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr. Shaggy, du hast ja auch hier eine lange Historie mit Aleister Black und Cesaro. Kennst du auch schon lang genug. Wie hast du den Kampf gesehen?
Mir hat der Kampf sehr viel Spaß gemacht. Und es gab ja hier sogar This is Awesome Chance. Das hätte man, also das Publikum war insgesamt sehr, sehr gut drauf, muss man so sagen.
Was?
Findest du? Zumindest
was?
Bis dato.
Gar nicht.
Zumindest bis dato.
Scheiße.
Doch, zumindest bis dato.
Nein.
Nee.
Nee.
Zumindest bis da
schon. Nee, ich habe jetzt auch eine andere Tonspur. Nee, also darüber kann man nicht.
Wie laut hast du den Lautsprecher aufgedreht?
Ich habe den chinesischen Kommentar angeschaut. Da war das
auf ein Maximum oder was?
Also ich fand hier zumindest okay. Aber bei dem Undertaker-Match, ihr habt nicht Unrecht. Ich sag dir auch bis hier. Beim Undertaker-Match sind die ja wohl total abgegangen und jetzt hier gab es dieses Awesome Chance bei zwei Leuten, wo man es eigentlich normalerweise beim WWE-Publikum nicht mitrechnet. Und die haben bei dem Match sind sie drin gewesen, das Publikum. Also das kann man nicht bestreiten. Das Match hat ja auch wirklich, wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Klar können die beiden noch ein bisschen mehr geben, aber das war schon hart genug. Und ich finde, obwohl Cesaro verloren hat, geht er nicht wirklich als krasser Verlierer hin raus, weil ich meine, der Black Mask ist dafür so ein absoluter Finisher, so ein Zerstörer-Finisher wieder, wo man ihn schon lange nicht mehr so hatte, so ein Finisher. Ich glaube, wenn man den wirklich auch geschickt aufbaut, den Black Mask, kann das ein neuer DDT der 90er werden oder eine RKO oder was auch immer.
Ich sehe es. Das ist ja auch aktuell der Plan, entschuldige.
Ja, ich sehe es auch so, also diese Befürchtung war ja auch legitim, dass man sagt, also oder dass gesagt wird, ah ja, ein Aleister Black kommt zurück, der muss ja gut aufgebaut werden, aber ein Cesaro, der ist jetzt gerade auch wieder auf dem Weg aufgebaut zu werden, gerade nachdem Sheamus weg war und der eigentlich gar nichts zu tun hatte. Aber ich muss sagen, hier gehen beide als Sieger hervor für mich. Und Cesaro konnte richtig geil zeigen, was er kann. Also da waren ja auch Aktionen bei, wo du dir an den Kopf gepackt hast, zum Beispiel, wo er sind das dann auch Meteora Knees oder ist das nur, wenn Shima das macht?
Nein, auch das ist Meteora
Knees. Wo er dann diese Meteora Knees, wo er ihn einfach abgefangen hat aus der Luft und du denkst so, oh Mann, ich glaube, Cesaro ist der stärkste Mensch der Welt. Also, da waren wieder Aktionen bei, auch die Uppercuts, die er gezeigt hat. Dieser Springboard-Uppercut, das alles perfekt executed. Da wurde gekontert. Und auch, ich meine, das muss doch das Match für dich gewesen sein, weil da wurde ja ein Körperteil bearbeitet, Olaf. Also, hallo?
Ich fand's super. Vor allem, weil es ja auch noch dann verkauft worden ist.
Genau,
ne? wo er dann
Aleister Black zum Uppercut nicht hochwerfen wollte. Ich springe
genau,
einfach rein.
Genau, zum Beispiel. Ja, genau. Und das. Also das gehörte da eben auch dazu. Und ich mochte das sehr gern, vor allem, weil das ja auch so schön, das ist ja eine Kampfsporttaktik im Endeffekt. Also ne, Kai, du machst ja auch Kampfsport, aber ich glaube nicht in der Richtung. Aber das gehört ja da eben auch dazu, dass du so Beine bearbeitest. Und hier hat es ja die Geschichte gehabt, dass du quasi dem übermächtigen, starken Cesaro hier die Basis quasi geraubt hast, indem du ganz oft gegen die Beine getreten hast. Klar haben sie, glaube ich, an einer Stelle auch mal das linke mit dem rechten Bein verwechselt, aber sei es drum. Ich fand das gut, weil das hat auch dann gepasst und auch zum Ende hin, um auf diese wirklich Finishing-Sequenz einzugehen, wo er dann auch ein Aleister Black nochmal seine Kanonade an Kicks zeigen wollte und ein Cesaro den Kick auf das kaputte Bein erstmal gecheckt hat, den, ich glaube, einen Schlag dann auch gecheckt hat und dann eben erst die Black Mass durchkam, weil er mit der eben noch nicht gerechnet hat, weil die so blitzschnell und out of nowhere kommt. Shaggy hat schon gesagt, man will das als neuen RKO aufbauen. Bin ich dafür, weil die Black Mass sieht halt schon geil aus.
Ja, das ist einer der geilsten Finisher momentan. Also wirklich definitiv, genau. Ich liebe den.
Habt ihr die Zeitlupe gesehen? Man hat den Black Mask genommen in Zeitlupe gesehen. Cesaro hat den so unglaublich gut verkauft, wie er dann noch zu Boden ging und der Blick, fantastisch.
Wie gut aber auch ein Aleister Black den Black Mask immer trifft. Also ich sag mal, wenn du ein Stück weiter triffst, trittst du den Kollegen einfach aus dem Leben. Wenn du aber zu wenig triffst, dann sieht's doof aus und dann kannst du es gar nicht so in Zeitlupe zeigen, wie du es gezeigt hast. Und das dann bei der Geschwindigkeit so millimetergenau zu treffen, ist schon wirklich eine Kunst.
Da muss ich auch gerade noch mal auf diese eine Aktion verweisen, wo ein Cesaro ja aus dem Seil gefedert kam, für diesen Springboard-Uppercut und dann Aleister Black mit dem Kniestoß gekontert hat. Ich habe gedacht, der tritt dem hier wirklich alles weg, also im Gesicht. Da ist die Nase durch, das Kinn, der Kiefer ist kaputt und alles Mögliche. Auch krass verkauft. Shaggy hat es gerade schon angesprochen. Der Blick, diesen glasigen Blick, so als wenn man ausgenockt wäre, den kann ein Cesaro auf jeden Fall ganz hervorragend. das war ein toll geführtes Match. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Da war Härte drin, da war Intensität drin. Das war ja auch wohl eines der Matches, was auch im Locker-Room, so heißt es ja, ziemlich hoch im Standing gewesen ist, dass Leute das sehr interessiert hat. Insofern, tolles Ding. Das Einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, dass man so ein bisschen getan hat am Kommentar, als wäre Aleister Black hier zum ersten Mal, als ob das sein Debüt wäre, wo wir ihn eigentlich schon tausendmal gesehen haben. Aber naja, sei es drum.
Ja, also so ein bisschen so als Singles-Match-Debüt verkauft, ne? Was ich dann irgendwie noch okay finde. Also ja, natürlich, wir wissen alle, er hat schon dann seine dummen Singles-Matches gemacht, aber ich fand's okay. Außerdem, es ist immer noch die WWE und was vor 4 Wochen passiert, das interessiert eh keinen mehr.
Ja, so ist es dann eben auch. Ja, ich fand's ein bisschen störend, aber sei es drum. Weiter ging es dann erstmal mit dem Backstage-Segment mit R-Truth 24/7 Belt. Es gab Bliss und Nikki Cross und natürlich die Street Profits. Shaggy, du als Freund der Comedy, wie findest du die Street Profits und das ganze Gedönse jetzt hier mit R-Truth und Konsorten?
Also ich bin kein Fan der Street Profits. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Geben mir irgendwie auch gar nichts. Bin eh nicht so dieser Gangster-Rap-Fan. Typ irgendwie, also so das Gimmick ist nicht so meins. Montez Ford hat auf jeden Fall eine ganze Menge Charisma, aus dem kann schon nochmal was werden, aber so die sind auch ein gutes Team, zeigen gute Aktionen und sowas, aber so ihre Sprüche, die finde ich jetzt nicht so interessant, also da die muss ich nicht unbedingt sehen. Wobei ich finde, dass aber eine Alexa Bliss zusammen mit einer Nikki Cross, die funktionieren sehr, sehr gut zusammen. Ich meine, das ist die gleiche Geschichte, die wir schon oft bei von Alexa gesehen haben, aber so diese, ja, dieses hübsche Highschool-Mädel, das irgendwie die andere Highschool-Mädel ausnutzt, die nicht ganz so hübsch ist. Funktioniert halt bei Alexa einfach so richtig gut. Und Nikki Cross verkauft das auch. Also die beiden sehe ich gern zusammen. Das macht Spaß, aber so die Street Profits hätte ich da jetzt nicht in dem Segment auch noch gebraucht. Und ich meine, bei R-Truth ist ja jetzt auch nicht viel passiert, außer dass er die Hornswoggle-Bilder aufgehängt hat.
Immerhin. Ja, ich mag die Street Profits tatsächlich der Rolle hier ganz gerne. Ich finde die ganz unterhaltsam. Du hast gesagt, Montez Ford mit seinen Ankündigungen ist, glaube ich, unterhaltsamer als ganz viele andere Leute am Mikrofon derzeit. Kai, wie ist da deine Einstellung zu? Weil ich glaube, über die Street Profits haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen.
Ich fand die am Anfang richtig, richtig kacke. Also lange am Anfang. Noch bevor die NXT Tag Champs waren. Aber im Moment oder so in den letzten Monaten habe ich angefangen, die extrem zu mögen. Also ich mag es, wie sie kämpfen. Ich mag diese Kombination aus den beiden, also aus Montez Ford und Angelo Dawkins. Ich finde, die sind gut zusammen. Montez Ford teilweise extrem am Overacten. Also schon so, dass du sagst, schalt mal 2 Gänge vielleicht runter. Aber soll ja auch so sein, dass die Backstage-Sachen mit denen nicht mal gepretaped sind, sondern live. Und das ist ja schon dann einiges an Vertrauen, was in so ein, in Anführungsstrichen, junges Tech-Team gesteckt wird. Ob das jetzt hier so überragend war, weiß ich nicht. Also ich fand jetzt Sachen bei Raw, die sie gemacht haben, lustiger. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführen soll. Also die werden jetzt ja sicherlich nicht die nächsten 4 Monate dann einfach Backstage rumlaufen und irgendwelche witzigen Sachen erzählen. Ich mag die und ich finde die auch bei weitem interessanter als die Story um Nikki Cross und Bayley und Alexa Bliss.
Ja. Ja, ich finde die auch ganz unterhaltsam. Ich fand dieses Where the Party At, fand ich ganz lustig. Da musste ich schmunzeln und der Rest war okay. Kommen wir zum nächsten Match. Das war natürlich dann das angesprochene Handicap-Match zwischen WWE SmackDown Women's Champion Bayley auf der einen Seite und eben den vielleicht kommenden Co-Championesses Alexa Bliss und Nikki Cross auf der anderen Seite. Muss ich sagen, ich bin kein großer Freund von Handicap-Matches. Ich finde, das hier war okay. War mit 10 Minuten finde ich auch wieder ein bisschen zu lang. Aber hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Es gab einen heftigen Bump von Bayley und dann am Ende eben, ja, dann doch den relativ klaren Sieg hier. Kai, wie hat dir das gefallen?
Also es war auf jeden Fall zweckmäßig. Und du hast auch eine Bayley sehr gut dargestellt, finde ich. Also dafür, dass es ein Handicap-Match war, hat eine Bayley sehr viel Offense zeigen können. Du hast aber auch gemerkt, passend zur Super-Crowd, die Shaggy natürlich erwähnt hat, da war nicht viel los, da war nicht viel Stimmung. Auch eine Bayley hat irgendwie komplett ihren Pop verloren, den sie mal hatte, als sie reinkam. Das war auch so, ja, da ist Bayley, cool. Und da hast du so ein paar Leute, die sich freuen, aber da passiert auch nicht mehr viel. Crowd war großteils tot bei dem Match, was mich dann wirklich gewundert hat, dass sie Nikki Cross den Pin voll fressen musste und dass es danach nicht den Turn gab. Aber gut, dann wird es ihn jetzt halt in 2 Wochen geben oder sowas. Also, ja. Weil das Problem ist hier, die Story, die wurde sehr konsequent aufgebaut. Also, wir hatten ja wirklich jetzt seit über mehrere Wochen mit den Segmenten und hier und da und oh, die Alexa Bliss, die verarscht dich nur. Aber trotzdem ist mir die Story so egal, weil wir alle wissen, was passieren wird.
Ja, natürlich. Ich habe das Finish jetzt hier zum Beispiel so gedeutet, als wäre ja auch Nikki so ein bisschen übereifrig gewesen, weißt du, so ihre Freundin ist da in die Knie gesprungen und ah, jetzt muss ich schnell hinterher und das wieder gut machen und dann wird das eben auch ja, ne, gekontert und dann gibt's eben mal den Elbow Drop vom Top Rope und dann ist die ganze Chose gelaufen so. Also, ich fand den Kampf, ich glaube zweckmäßig beschreibt's recht gut. Shaggy, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ja, also da ist bei mir nicht viel hängen geblieben, obwohl er 10 Minuten gedauert hat, aber der eine Bump von Bailey, den ihr erwähnt habt, und Bailey geht auf jeden Fall gestärkt aus dem Match hervor und Bailey ist jetzt auf jeden Fall bereit für neue Gegner, würde ich sagen. Ich glaube, die Geschichte ist jetzt wohl vorbei mit Bailey. Stattdessen wird jetzt Alexa Bliss und Nikki Cross werden. Die werden sicherlich noch eine Geschichte miteinander haben und auf Bailey wartet vielleicht eine Charlotte als nächstes für den SummerSlam. Warten wir es ab. Also Bailey hat mir irgendwie ganz gut gefallen, aber ansonsten blieb viel bei dem Match nicht viel hängen.
Ja. Was macht eigentlich genau Charlotte gerade?
Sie wartet jetzt auf Bailey.
Ja, wir haben noch das Last Man Standing Match zwischen Braun Strowman und Lashley. Und Kai, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass wir zuletzt zu oft zusammen gepodcastet haben oder so. Ich habe bei diesem Kampf habe ich den kleinen Kai in meinem Ohr gehabt, der sagt, Mensch, wenn der Olaf jetzt hier Big Man Catch sagt, ich weiß genau, dass denen das gefällt.
Ja, so ein richtiger Heavyweight Clash.
Genau, ein Heavyweight Clash.
Ja, ich wollte auch den Witz direkt, also direkt als die Glocke geläutet hat, habe ich gedacht, den Witz machst du erstmal im Podcast.
Ja, wie gesagt, das heißt der kleine Kai bei mir im Ohr. Ja, das war ein relativ langes Match, muss man sagen, mit knapp 20 Minuten, 18 Minuten und ein bisschen. Am Ende mit einem großen Bump, der mal wieder kein Geräusch gemacht hat, was mich enttäuscht hat. Bis dahin, ja, ich sag mal, ein unterhaltsamer Brawl, mehr war es aber nicht. Shaggy, wie warst du hier? Wie stehst du hier im Kampf gegenüber? Ich fand das ja so ein bisschen merkwürdig, dass wir erstmal waren wir am Ring, es gab viel Gerenne um den Ring, es gab dann dieses Gekloppe in der, also vor allem diese spontane Prügelei draußen in der Rotunde quasi da auf den Gängen, wo gefühlt 500 Polizisten die Leute abgehalten haben, also total ECW-Style, ne, mittendrin statt nur dabei und dann anschließend eben diese Geschichte mit dem Durchgängen und so und dem großen Bump. Wie hat dir das Ding gefallen?
Ja, es war schon okay, da gab es wirklich ein paar Bumps, die ganz cool aussahen. Es gab auch ein paar Aktionen, die gefährlich aussahen. Die Aktion durch die Absperrung zurück neben den Ring, da ist ja, ich glaube, Braun Strowman direkt mit dem Kopf neben der Stahltreppe gelandet, 20 Zentimeter weiter.
Stimmt.
Und er wäre voll auf der Treppe gelandet. Ja. Also das wäre gar nicht gut ausgegangen. Ansonsten ja, so ein paar geskriptete, harte aussehende Aktionen, die schon ganz okay waren. Also mir hat das Match also mehr Spaß gemacht, als ich vor ein paar Wochen noch gedacht hätte, wenn man die beiden gegeneinander sieht. Und es gab ja hier gegen Ende auch große ECW-Chance. Es gibt ja, entweder lag es daran, dass wir in Philadelphia waren, so, oder es lag daran, dass ja so harte Aktionen immer mit ECW-Chants begleitet werden, oder, was ich wahrscheinlich vermute, das Publikum hat sich erinnert, dass Bobby Lashley ja mal ECW-Champion war. Deswegen gab es
wahrscheinlich gewesen sein.
Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hat ja auch den Titel unter anderem von Vince McMahon gewonnen, den ECW-Champion-Titel. Ich weiß nicht, ob Kai das noch weiß.
Hatte der nicht auch in diesem ganz tollen ECW-Chamber gewonnen?
Genau.
Von
December.
Ja, das war fantastisch.
Dismember, genau. Da hat er den auch unter anderem gewonnen. Also zweifache ECW-Champion. Ich glaube, daran lag es, dass es ECW-Chants gab. Ja, von daher okay. Es war okay. Die Aktion ganz am Ende war ja auch nochmal cool. Klar, hat da ein bisschen so ein Schlag gefehlt oder eine Explosion. Die hatten wir ja jetzt bei den beiden
Feuerball.
Schon mal Feuerbälle aus dem Boden. Hätte auch gepasst wahrscheinlich. Aber war okay. Also für mich besser, als ich erwartet hätte noch vor ein paar Wochen.
Ich muss sagen, ich frage mich, warum man das momentan nicht hinkriegt. Also
Explosion?
Warum? Nein, keine Explosion, aber da muss man doch irgendwie wissen, dass wenn die da reinfallen, dass es irgendwie knallen muss. Und das darf halt nicht klingen, als wenn die auf eine weiche Turnmatte fallen. Das haben wir ja schon bei WrestleMania gehabt mit Shane gegen The Miz. Und jetzt hier auch wieder, weißt du, hast so zwei so Kolosse und die fallen da, da powerslammt Bobby Lashley einen, Braun Strowman Bobby Lashley hier von dem Podest runter und dann irgendwie da durch und die brechen durch und es macht kein Geräusch.
Ich glaube, es gab ein Geräusch, aber das Publikum war zu laut. Möglicherweise hat man es deswegen nicht gehört.
Die Power Crowd.
Echt, Shaggy versucht hier noch seine Illusion aufrechtzuerhalten. Erzähl's dir nur selber noch ein bisschen. Kai, wie hast du denn hier den Kampf gesehen?
Lange, auf jeden Fall. Sehr, sehr lange, 17 Minuten. Ich würde jetzt mal ganz böse sagen, typisches Last-Man-Standing-Match. wir schlagen uns einfach durch die Arena und dann gibt es hier mal einen 7-Count, dann gibt es da mal einen 5 und da mal einen 8-Count. Ja, da waren krasse Aktionen bei, zum Beispiel dieser Suplex gegen den Klamottenstand, wo dann ein Lashley fast frontal auf den Boden da gefallen ist, wo ich mir auch dachte, ja, das tut sicherlich sehr weh.
Ja.
Und gerade am Ende, so, da hatte ja auch ein Lashley nochmal ein ganz tolles Standing bei dieser Power Crowd natürlich. Nee, aber da, wo er dann so gesagt hat, ja komm, schlag nochmal zu, da wurde die Crowd auch mal ein bisschen lauter wenigstens. Ja, aber irgendwie, also ein 3 Minuten Highlight-Video von dem Kampf reicht komplett und du hast eigentlich alles gesehen, was du sehen musst.
Ja, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld wenig von dem Kampf hier erwartet und dafür hat es mich eigentlich recht gut unterhalten. Ich finde, da waren genug Ideen drin, dass es mich irgendwie so bei Laune gehalten hat. Das ist jetzt nicht mein Lieblings-Last-Man-Standing-Match oder sonst irgendwas, aber da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Wie gesagt, wir hatten diese Geschichte an dem Stand da draußen. Ich habe mich gefragt, ob man da gedacht hat, dass die Wand quasi durchbricht. Weißt du, dass das eine weiche Wand ist und dass Lashley quasi in die Wand reinfällt.
Nee.
Und dann hat die Wand. Das war meine Vermutung, weil ansonsten ist es doch eine total hirnrissige Aktion, weil, wie du gesagt hast, der ist einfach nur gegen die Wand gefallen, einfach und hat sich fast das Genick gebrochen dabei. Naja. Aber auch dieser Spear, den Shaggy gerade schon angesprochen hat, draußen durch die Barrikade, da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Braun Strowman hat natürlich hier auch seine Verletzungen verkauft, dass man das nach wie vor versucht hat zu erklären mit, oh, hier Internal Damage oder sonst irgendwas. So, ja, nee, ist klar. Nicht übertreiben, sag doch einfach, dass er sich von mir aus eine Rippe gebrochen hat. Das reicht ja auch schon, dass man es glaubt. Wie gesagt, ich fand der Schlussbump, der war mir ein bisschen zu leise. Und als dann der Ringrichter hier vor dieser aufgebauten Kammer da stand, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt gleich Braun da rausgeschlagen und so kam es ja dann auch.
Ich hätte voll Bock, dass er da seinen Kopf so durchsteckt, so à la Shining.
Ich fand, das war aber ein cooler Moment. Also das war so ein ja, ne, mach halt kaputt, so. Also das
ja, hat mir schon was gut gefallen. Nimm den Ref auch noch.
Ja, das war doch okay.
Ja,
also das fand ich so als Finish und auch um einen Braun Strowman noch mal so als Monster zu präsentieren, war das in Ordnung. Jo, weiter ging's mit dem Kampf um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Champions Rowan und Daniel Bryan. Wir haben The New Day, Xavier Woods und Big E und natürlich Heavy Machinery. Und ich muss Kai natürlich hier zuerst fragen. Kai, blutet dein Herz ein bisschen?
Natürlich. Ich war ganz kurz davor, danach auszumachen. Ich habe gesagt, so den Scheiß könnt ihr euch alleine bucken, aber nicht mit mir. Ich wäre sehr stark für Heavy Machinery gewesen. Jetzt haben wir hier The New Day gewonnen, vertreten durch Big E und Xavier Woods. Und ich muss trotzdem sagen, weil wir haben ja auch in der Review gesagt, New Day oder sowas brauche ich jetzt nicht wirklich. Es hat mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Und es hat auch die Crowd gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich mag das, weil jetzt hast du so ein bisschen dieses New Day is on top of the world Ding bei SmackDown. Und also ich freue mich jetzt ganz böse gesagt, ich mache nicht das, was du immer machst und sag, oh, jetzt müssen wir die splitten, weil ich bin ja kein herzloser Mensch. Aber ich freue mich jetzt so ein bisschen auf den irgendwann kommenden New Day Downfall, weil das ganz interessant werden kann.
Das glaube ich auch. Shaggy, wie siehst du nicht nur den Kampf, sondern vielleicht auch so die Zukunft von The New Day jetzt, weil die haben jetzt ja alle Titel quasi, die verfügbar sind.
Der Kampf den fand ich irgendwie auch ganz, ganz nett. Also ich fand hat mich jetzt nicht dazu gewogen zu skippen. Ich habe den gerne geschaut, das war unterhaltsam. Gerade Daniel Bryan ist ja wirklich auch fantastisch. Der hat es auch getragen. Und die Schlussphase, wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, wir wollen nicht, dass New Day gewinnt, aber durch die Schlussphase allein, wie das aufgebaut war, hatte ich mich dann wirklich auch gefreut, dass New Day gewonnen hat, komischerweise. Also mich haben sie bekommen mit dem Match und das war schon okay. Und ich finde es gut, dass New Day jetzt alle Titel hat. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war mir dann auch dann klar, nachdem New Day jetzt gewonnen hat, dass wohl Kofi auch seinen Titel behalten wird, wohl, dass es doch da nicht den Cash-In von Brock geben wird, dann wahrscheinlich doch später. Und so haben sie jetzt alle Titel, ist interessant, weil ja der Kofi ist ja jetzt nicht mit Tag-Team-Champion wahrscheinlich, wenn er den Singles-Titel hält, wie es sonst immer war, wenn New Day Tag-Team-Titel hatten, waren es ja alle drei, dann schauen wir mal. Ich glaube nicht und hoffe nicht, dass es jetzt New Day Blow-Off gibt oder so, dass ich glaube, die können doch einfach zusammen einfach noch glücklich sein und den Titel noch ein bisschen verteidigen.
Können wir nicht alle zusammen glücklich sein? Ja, Ich fand, das war auch ein sehr, sehr unterhaltsames Triple Threat Tag Team Match. Ich finde, die haben auch alle Teams haben gut ausgesehen und man hat die Champions so ein bisschen geschützt. Ich finde, man hat gerade auch einen Rowan hier sehr gut dargestellt, irgendwie so als das Kraftmonster im Team und Daniel Bryan dann eben wieder als den wendigen Techniker, der mit seinen Aufgabegriffen und so hier zum Erfolg kommen will. Wir haben natürlich auch dann Heavy Machinery gehabt, die auch wirklich an einer Stelle wirklich extrem viel Offense bekommen haben und wo man das Gefühl gehabt hat, so jetzt sind sie kurz
davor. Jetzt
holen sie sich das. Ja, ich habe auch davon gesehen. Also jetzt, man, da ist aber schon ganz schön viel, ne? Und da gab es ja dann auch den
Compactor.
Ja, das Ding, den Compactor, genau, den gab es ja auch. Und das hat Spaß gemacht. Und auch zugleich hier einen Big E am Ende, auch mit dieser Kraftdemonstration. Du hast gerade eben Cesaro angesprochen mit der Kraftdemonstration. Also einen Daniel Bryan quasi hier aus dem Moonsault zum Finish zu fangen und dann eben in die Midnight Hour rein. Das war schon eine geile Aktion. Ja, aber
was war das auch für eine geile Sache von Big E, wo dann Daniel Bryan die Yes-Kicks gezeigt hat und Big E irgendwann einfach aufgestanden ist und so meinte, ja komm, schlag mich. Und so Big E, der eher so der Fun-Guy im New Day ist, auf einmal so komplett ernst war und so diesen Junge, ich töte dich, wenn ich will, Blick drauf hatte. Das fand ich geil. Das war nochmal so.
Ich auch.
Also das ist eine Nuance, die zeigt er ganz, ganz selten. Aber das war sehr intens.
Absolut wichtiger Moment im Match und ich glaube, das kann sogar ein wichtiger Moment in der Karriere von Big E gewesen sein, weil man da eben wieder gesehen hat, guck mal, der kann auch mehr. Der hat ja auch so eine leichte Wunde irgendwo gehabt, hat so ein bisschen Blut im Gesicht gehabt. Ich fand, das war auch ein toller Augenblick, weil, wie du schon richtig gesagt hast, auf einmal wurde es da eben ernst und ja, jeder hat irgendwie seine Chance bekommen, hier gut auszusehen. Ich fand auch einen Otis wieder super unterhaltsam. Auch einen Tucker, das muss man auch mal sagen, dafür, dass er so ein Biest ist, was der teilweise für Aktionen bringt. Sehr beeindruckend generell und Heavy Machinery, wie gesagt, die dürfen noch ein bisschen jagen. Sie haben ja hier jetzt nicht direkt verloren. Daniel Bryan hat den Pin gefressen. Insofern, vielleicht gibt es ja dann Heavy Machinery gegen The New Day.
Das könnte auf jeden Fall gut sein. Denn ich glaube, Daniel Bryan und Rowan wird es nicht mehr lange geben. Daniel Bryan hat ja noch ein Interview gegeben im Fallout, quasi direkt nach der Show, wo er dann auch gesagt hat, dass er ja eigentlich die Tag-Team-Division retten wollte und jetzt ist es aber, jetzt hat er irgendwie keinen Bock mehr oder irgend so waren seine Worte. Und ich glaube, das war's mit dem Tag-Team Daniel Bryan und Rowan.
Ja, also sind wir ehrlich, ein Daniel Bryan ist auch zu höherem bestimmt, muss man sozusagen. Der kann natürlich auch in der Singles-Division gut mitmischen und ist da eine starke, nicht nur Ergänzung, sondern kann da auch wirklich die Division tragen. Ich hätte nichts dagegen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass man ihn hier nach der Verletzung einfach so ein bisschen zwischengeparkt hat, auf eine relativ intelligente Art und Weise und dass er jetzt hier auch wirklich dem Talent, was da ist, also gerade Heavy Machinery, auch wirklich geholfen hat, dass die noch mehr an Standing kriegen. Ich glaube, die haben da viel von profitiert und viel von gelernt, dass sie auch wirklich mit so vielen erfahrenen Leuten zusammengearbeitet haben.
Gutes Booking.
Ich fand's gut.
Ja. Also wirklich, ne? Ja. Muss man mal loben. Ich find's wirklich sehr witzig, selten jemanden gesehen, der so langsam rennt wie Otis. Also, wo dann auch Tucker und Otis diese Clotheslines oder keine Ahnung was in der Ringecke gezeigt haben und Tucker wirklich gefühlt warten musste, weil ein Otis also so langsam rennt. Das war schon eine ganz eigene Art von ungewollter Comedy.
Ja, das stimmt. Das sah ein bisschen lustig aus. Aber natürlich, die Raupe ist trotzdem total geil.
Wir lieben unseren Otis.
Ja, total. Das ist sehr unterhaltsam. Das gehört auch zum Wrestling dazu. Und die beiden liefern ja auch innerhalb der Matches ab. Sind auf jeden Fall Leute, die einen emotional catchen. Und darum geht's ja beim Catchen. Haha. So, weiter ging es dann mit Paul Heyman, der nochmal quasi rausgekommen ist und nicht nur New Day unterbrochen hat, sondern sich natürlich auch nochmal in Philadelphia hier gezeigt hat, um nochmal anzukündigen, dass er hier seinen Mandant Brock Lesnar eincashen würde. Aber man weiß nie, ne? Vielleicht redet er auch eine Blödsinn. Am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Interessanter ist es dann ja weitergegangen, weil da gab es erstmal noch, es gab noch ein Interview auch mit AJ Styles und dem Club, so von wegen, ja, ne, den hast du dich nur angeschlossen, damit du hier eine Oberhand hast und solche Geschichten. Ricochet als Babyface-Champion. Nach wie vor finde ich diesen Soundeffekt mit dem Pistolenschuss total albern. Ich weiß nicht genau, warum man das braucht, genauso wie das Knarzen bei Aleister Black. Ne? So, weiß ich nicht, aber egal.
Das ist wie so eine Zugbrücke, die runtergelassen wird. Das fand ich ganz komisch. Warum? So, dann investiert auch den Sound lieber in das Explodieren beim Powerslam. hab ich nicht verstanden. So, lass die Zugbrücke runter, dann kommen wir zu Aleister Black runtergerollt. Ach ja, toll.
Jo, wir haben auf jeden Fall das Match um den WWE United States Champion-Titel gehabt zwischen AJ Styles und Champion Ricochet natürlich. Und das ging ja hier auch gleich rasend schnell los, nämlich der Club hat ja dann sofort Ricochet attackiert, aber er hat das relativ schnell weggesteckt. Und Shaggy, wir haben sehr viel von dem Kampf hier erwartet. Sind deine Erwartungen gehalten worden?
Ja, zumindest sind sie nicht enttäuscht worden. Also ich glaube, die beiden haben auch deutlich noch mehr Potenzial drin und vielleicht wird man ja auch nochmal ein Rückmatch der beiden sehen. Wer weiß das schon. Also ich habe mich noch nicht satt gesehen an den beiden. Also ich meine, ich fand das Match ganz cool. Ich fand aber gerade das Ende, den Finisher, den Styles Clash vom zweiten Seil, der ist ja jetzt mal andersrum gezeigt worden. Wir haben ja im Vorfeld ja vorne rum gesehen, jetzt rückwärts ist er noch gefährlicher. Ein Ricochet hat den unglaublich gut verkauft. Also der Finisher am Ende, der hat mir richtig gut gefallen.
Ja, der sah auch richtig krank aus, muss ich mal sagen. Ich hätte da, glaube ich, Panik, wenn ich da so hängen würde und so, jetzt, ich springe jetzt ab und nach hinten weg und so, da kann ja sonst was schief gehen, aber sah sehr krass aus. Kai, glaubst du, dass hier auch gerade der Heel AJ Styles so ein bisschen auf die Bremse getreten ist, damit er eben als Bösewicht rüberkommt und nicht zu sehr bejubelt wird, also dass er nicht komplett Vollgas gegeben hat?
Ja, das ist ja schwierig. Also, ein AJ Styles hat ja ein sehr face-lastiges, oder das, was den AJ Styles den wir jetzt in dem letzten Jahr gesehen haben, hat ja ein sehr face-lastiges Repertoire an Moves. Und so ein 450, das sind ja eigentlich immer die Moves, die den Crowd anheizen. Und dann musst du dann schon irgendwie versuchen, damit du ausgebuht wirst, gerade als ein AJ Styles, der schon extrem beliebt ist, da musst du auch mal versuchen, ein paar Rest-Holds einzubauen und ein 450 weniger zu zeigen. Oder hier nochmal eine Submission, da nochmal irgendwas reinzupacken. Weil es ist ja auch dann schwer, also weil auf der anderen Seite muss dann ja auch jemand wie ein Ricochet bejubelt werden, der natürlich dann eher so der neue Typ ist. Und also das ist dann schon auch eine gewisse Herausforderung, AJ Styles, also beim AJ dafür zu sorgen, dass er ausgebuht wird und Ricochet bejubelt. Find aber, dass sie es gut gemacht haben. Trotzdem, die Philadelphia unfassbare Power Crowd war auch hier wieder sehr leise. Was ich schade fand. Also mit einer vernünftigen Crowd wäre das Match um einiges besser gewesen.
Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass ich so ein bisschen das Interesse daran verloren habe, weil ich gerade in diesen Comeback-Phasen, wo Ricochet zurückgekommen ist, habe ich erwartet, dass die Crowd auch wirklich mitgeht. Und das, die kam halt nicht. Ne? Da hast du dann hin und wieder mal so leise Ricochet-Chants gehört. Aber vielleicht aufgrund der Länge oder was auch immer des Events, die ist nicht da in Fahrt gekommen. Es war keine Stimmung da und das hat, glaube ich, gerade einem Ricochet hier geschadet und natürlich auch der Gesamtstimmung des Matches. Da fehlte einfach irgendwas, dass du wirklich diese klare Positionierung gehabt hast, ne, dass die Leute wirklich jetzt auch gerade den bösen AJ Styles hier vielleicht ausbuhen oder den Ricochet als strahlenden Helden hier anfeuern. Da hat was gefehlt. Mir hat auch hier wirklich Atmosphäre gefehlt. Nichtsdestotrotz, gegen Ende, finde ich, ist das ein richtig geiles Match geworden, weil da hast du gemerkt, da hatte man so die Geschichte erzählt, so ein bisschen, und dann gab's Vollgas. Und da waren ja manche Konter dabei. Allein die ganzen, die zwei Reverse DDTs von AJ Styles gab's einmal aus dem Moonsault und einmal aus dem anderen Konter heraus. Die fand ich richtig cool. Auch ein Ricochet hat hier wieder alle Register gezogen, ist ja ein unfassbarer Athlet. Und Shaggy hat gerade schon den Finisher angesprochen, hier den Reverse Avalanche Styles Clash, um es mal so auszudrücken. Das ist schon eine heftige Aktion. Aber auch hier, Kai, wir haben gerade schon gesagt, ne, wir haben einen Heel AJ Styles. Auch da nur mit Eingriff vom Club. Wie hat dir es gefallen, dass der Club hier auch so prägnant und wirklich offensichtlich immer wieder eingegriffen
hat? Fand ich gar nicht. Also ja, am Ende schon, aber trotzdem, über weite Strecken hat sich der Club irgendwie rausgehalten, oder? Also, ich sag mal, dann wurde hier mal Ricochet abgelenkt und auch die Sache mit diesem, dass der Fuß unterm Seil war, das war ja keine Heel-Taktik, sondern das war ja eher, Ref, mach mal deinen Job richtig und guck da mal vernünftig hin. Also das war jetzt.
So würde es der Heel auch erklären, Kai.
Ja, aber das ist, also, Karl Anderson hat ja nicht mal den Fuß von AJ da irgendwie hingepackt, sondern der Fuß war ja unterm Seil. Also von Anfang an. Und einfach nur so, ja, hier, guck da richtig hin. Weißt du, wäre es jetzt wieder ein Face gewesen oder so, wäre dann nach dem Pinfall dann wieder ein Ref rausgekommen, hätte gesagt, nee, das Restarten war jetzt. Also von daher auch einfach mal Fair Play, sage ich hier auch mal. Fair Play und sowas.
Shaggy, ist der Club nur Opfer des Systems?
Ach, also sagen wir mal so, man hat ja den Club oder zumindest die Good Brothers und wirklich bisschen begraben gehabt. Die sind jetzt noch nicht auf dem Standing, dass sie wieder der alte Club irgendwie sind. Das braucht noch ein bisschen. Und bei mir kommen sie auch noch nicht so richtig an. Klar habe ich mich gefreut, dass man den Club jetzt wieder zusammengeführt hat, aber da muss noch mehr passieren. Und es gab ein paar Eingriffe, klar, Heel AJ Styles, das gehört einfach so dazu, aber da muss noch ein bisschen mehr mit dem Club passieren. Man muss den noch dominanter darstellen und vielleicht kommt ja noch ein Mitglied hinzu, dann wirkt es vielleicht auf jeden Fall interessanter. Aber so im Moment gibt mir das alles noch nicht so viel. Obwohl AJ Styles halt dabei ist.
Aber es war halt schon so, natürlich, wie du gesagt hast, Olaf, dass dann im Endeffekt der letzte Eingriff von Luke Gallows entscheidend war, wodurch dann natürlich dieser Styles Clash gezeigt werden konnte. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich damit nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da haben wir, glaube ich, alle anders getippt, oder?
Jo, genau, wir haben alle auf Ricochet getippt.
Ja. Ich finde es trotzdem gut. Ich finde es auch in der Entwicklung interessant. Und finde es auch gut, dass wir jetzt hier mal wieder ein Stable haben, offensichtlich.
Ja.
Also eine Gruppierung und da vielleicht auch drumherum gearbeitet wird. Ich meine, klar, New Day ist auch ein Stable, aber hier jetzt mal so in einer anderen Geschichte. Bin gespannt. Gerade auch Heel-Stables können ja sehr interessant sein, wenn wir hier mit Ricochet dann schon mal einen Gegner haben, weil werden ja wahrscheinlich dann auch noch die entsprechenden Gegner zu kommen. Ich glaube, dass auch ein Ricochet und AJ Styles, dass die noch mehr können. Trotzdem war das schon so als quasi, ja, jetzt erstes Payoff-Match, weil die hatten ja schon Matches vorher. Ich glaube, das war schon mal so der erste Teaser. Und wenn die dann mal vielleicht noch auf einer größeren Bühne und vielleicht noch bei einem anderen Match, da geht, glaube ich, einfach noch mehr.
Die Hörer sind ja immer Freunde von Fantasy-Booking. Von daher booke ich jetzt einfach mal fantasyhaft und sage, wenn wir eh Survivor Series als, nennen wir es mal, Battle of the Brands haben, wie wäre es denn, wenn Finn Balor zum Club natürlich kommt? Und wir dann bei Sirius The Club natürlich mit AJ, Baylor und den Good Brothers gegen Undisputed Era haben. Da hätte ich Bock drauf.
Na, Adam Cole ist ja auch ein ehemaliges Bullet Club-Mitglied, von daher. Ja, warum nicht?
Also, weil 4-4 gegen 4 hasse als sonst nicht.
Das stimmt, sonst müssten wir noch jemanden bei The New Day irgendwie einkaufen.
Weiß Kevin Owens.
Big Show.
Ja, zum Beispiel.
Auch.
Big Show geht überall. So, weiter geht's im Programm. Wir bekommen auch ein weiteres Match, was ja auch relativ spät angekündigt worden ist, nämlich Kevin Owens gegen Dolph Ziggler. Jo, 10 Sekunden. Es gab ein bisschen Getöse, es gab einen Stunner und dann war das Ding zu Ende. Shaggy, was sagst du dazu? Hat man hier jetzt einen Dolph Ziggler endgültig demontiert? Wie hat die Rede von Kevin Owens
gefallen? Na, Kevin Owens Reden gefallen einem ja eigentlich immer ganz gut. Kevin Owens baut man auch wieder richtig gut auf, so nach seinem Intermezzo als Heel kurzfristig. Und jetzt hat er wieder den Stunner ausgegraben, so als ja, Steve Austin in der Neuzeit. Ja, aber in Dolph Ziggler hat man jetzt hier nicht endgültig begraben. Den hat man leider schon vor langer, langer Zeit begraben. Ich glaube, das ist jemand, der war zwar World Champion, aber das ist so jemand für die Helden aus der zweiten Reihe. Das ist auch jemand, den man nie wieder hochkriegen wird. Da hat man so viel verbockt. Der hatte ja Potenzial, das man jetzt ja auch gar nicht mehr sieht. Das sieht man ja jetzt auch gar nicht mehr. Also das Potenzial in Dolph. Dolph ist mir, glaube ich, der Wrestler, der mir am meisten egal ist von allen anderen Wrestlern. Aber hier baut man halt Kevin Owens und Shane McMahon auf. Das ist quasi eine Neuauflage so ein bisschen von Vince McMahon und Steve Austin, wobei Shane McMahon kein Vince McMahon ist und Kevin Owens zumindest optisch eher der Sohn vom Gärtner ist von Steve Austin wahrscheinlich. Aber ich mag Kevin Owens sehr und der hat ja wirklich Talent im Mic und auch im Ring. Ich freue mich irgendwie auf die Auseinandersetzung, weil Kevin Owens tut es auf jeden Fall gut, mal wieder so präsent zu sein.
Wobei ja wir so eine ähnliche Geschichte mit den beiden auch schon mal hatten, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen. Die Auseinandersetzung damals mit Kevin Owens und Sami Zayn auf der einen Seite und Daniel Bryan und Shane McMahon.
Ach da stimmt, hatten wir ja schon.
Ähnliche Geschichte schon mal.
Siehst du, man vergisst es ja, halt, wie Kai gesagt hat. Es ist nicht eigentlich nur egal, was vor 4 Wochen war, man vergisst es auch.
Aber jetzt sind so ein bisschen die Rollen getauscht. Ne? Jetzt ist ja Kevin Owens der Gute.
Ja, genau.
Und außerdem fand ich es witzig, dass Shea gesagt hat, den kriegt man nicht mehr hoch. Ich wollte jetzt einfach noch einen Peniswitz machen, aber dafür habt ihr zu lange geredet. Habt ihr jetzt selber davon.
Schade. Chance vertan. Genau. Wir wollten endgültig mal ein unterhaltsamer Podcast werden. Und
Bei Peniswitzen hätte Kai wahrscheinlich, Kai hätte den gebraucht, wäre auch okay, aber Olaf hätte wieder so gekichert wie vorhin. Also Olaf mit seinen, 45 Jahren, da muss man nicht mehr so kichern, Olaf.
Da hätte auch Olaf den Kürzeren gezogen. Nee, übrigens, ich muss sagen, ich fand's super toll, dass das Match genauso war. Also ich hatte jetzt hier auch keinen Bock auf irgendwie so ein kompetitives Ziggler-Match. Ich mochte den zwar immer, aber ja, der Zug ist abgefahren. So, ja, Ziggler ist mir egal. So, der kann auch mal weggestunt werden. Und dann gibt's noch mal eine Kevin Owens kurze Promo. Ich finde das super, was die da momentan mit Kevin Owens machen. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ja, ich glaube auch, da versucht man jetzt was Größeres aufzubauen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ein Kevin Owens verkörpern soll. Das hat er früher schon gemacht. Das macht er jetzt wieder. Macht Spaß. Die Promo war gut. Da ist wieder Feuer drin. Und so will man Kevin Owens sehen. Wir wollen nicht den schicken Shit hier sehen. Wir wollen den lauten, nervigen, teilweise beleidigenden und aufbrausenden Kevin Owens haben, der Leuten einfach in die Fresse haut oder wie in dem Fall hier einfach einen Stunner verpasst. Das kann man absolut so machen. Wie gesagt, Dolph Ziggler, Shaggy hat schon gesagt, da verliert nichts mehr dran. Der ist ein talentierter Mann, aber da ist einfach inzwischen Hopfen und Malz verloren. So, nächstes Match war der Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Samoa Joe. Ja, da haben wir gesagt, mal gucken, was draus wird. Und irgendwie war es ganz nett, aber leider auch nicht mehr. 10 Minuten am Ende verteidigt ein Kofi Kingston den Titel mit Trouble in Paradise. Und ich habe mich so im Matchverlauf gefragt, ob Samoa Joe einfach nur der Typ ist, der halt so, ja, so eine Brutalität ausstrahlt, aber dann trotzdem nie gewinnt. Weil am Ende frisst er eben diesen Kick und dann ist es wieder aus. Und Kai, als hätte er uns gehört, sie haben einmal unser Finish versucht und haben uns dann ganz derbe ins Leere laufen lassen.
Ja, das fand ich sehr gut. Weil dann gab es natürlich wieder den Coquina-Klatsch und ein Kofi, schlau wie er ist, läuft in die Ringecke, will sich dann eben so nach oben hin abrollen. Und Joe sagt dann einfach, nee, ich habe jetzt mal aus den letzten 15 Fehlern, die ich immer gemacht habe, endlich mal gelernt und hat ihn dann auf den Boden fallen lassen. Dann gab es den Senton. Was ein Senton doch, ne? Heißt doch so. Ja. Ja, dieses Ding halt mit seinem Rücken, weil der ist ja sehr schwer, der Mann. Das war ganz gut, aber ja, momentan ist es irgendwie, Kofi ist in Matches, kassiert die ganze Zeit, zeigt dann Trouble in Paradise und gewinnt dann. Also, weil ich saß auch dann davor und habe dann diesen Trouble in Paradise gesehen und dachte mir, ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Und auf einmal war es ein Three-Count. Und ja, das war dann irgendwie unterwältigend. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch mal cool, dass du einen Babyface-Champion hast, dass der konsequent gebuckt wird und wirklich immer gewinnt. Und nicht so mit Glück und hier und da, sondern der ja im Endeffekt eigentlich immer clean gewinnt. Aber trotzdem, wenn es immer nur darauf hinausläuft, Kofi Kingston kassiert 8 Minuten, zeigt 1 Minute Offense und macht am Ende sein Trouble in Paradise und gewinnt, dann ist das auch ein bisschen blöd.
Ja, das ist aber nicht immer so. Es gab ja auch Matches, wo Kofi 7 Minuten kassiert hat oder 12 Minuten.
Stimmt.
So, die gab es ja auch.
Und dann Trouble in Paradise.
So, und dann Trouble in Paradise, das war auch. Aber was aber auch, das war nicht nur ein typisches Kofi-Match, das war auch ein typisches Samoa Joe-Match, weil Samoa, ja, also zumindest in seinen World-Title-Matches, war das jetzt Match Nummer 7 oder 8, wo es um einen World-Title ging, dass Samoa Joe letzten Endes gewonnen hat. Das ist schade, weil würde ihn gern mal als Titelträger
sehen. Verloren.
Ja, verloren, genau, verloren natürlich. Ich würde ihn gern mal als Titelträger sehen, weil der hat ja eigentlich das Potenzial, aber immer kurz vor Ende, also kurz vor Torschluss ist es gleich immer vorbei gewesen und er hat es nie geschafft, einen World Title zu gewinnen. Vielleicht ist das mal eine Geschichte für WrestleMania, wobei Joe sicherlich nicht der richtige Typ für so eine WrestleMania-Geschichte ist, aber warten wir es einfach mal ab. Aber hier war es schade, das Match hat mir auch nicht viel gegeben, eigentlich hatte das ja unglaublich Potenzial, aber naja, wie gesagt, typisches Kofi, typisches Samoa Joe-Match.
Ja, schade, so insgesamt, ne? Man hat sich da durchaus mehr von erwartet. Ich finde auch, dass Joe ja seine Aufgabe immer gut macht irgendwo. Ich fand hier diese Aktion mit der Treppe, wo er Kofis Mittelfinger da eingeklemmt hat und oben drauf getreten hat, fand ich super fies. Zugleich hat es mich dann aber auch wieder massiv gestört, dass Kofi als nächstes Chops zeigt mit beiden Händen.
Wie krass.
So, ja, nee, ist.
Wie krass denn? Schlecht oder wie krass gar nicht hat eigentlich die Crowd auf den Mittelfinger von Kofi reagiert?
Ja, natürlich.
Also da war ja nichts. Also
die waren wahrscheinlich heiser schon.
Ja, weil die so durchgechantet haben bei dem Alexa Bliss Match.
Ja, das stimmt.
Nee, also das war, wie gesagt, das war solide geworktes Match, aber das hätte genauso gut in jeder Wochenshow stattfinden können. Und wir haben jetzt alles über Samoa Joe gesagt. Ich warte darauf, dass ich glaube, wir müssen einfach irgendwann den Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Samoa Joe machen. Ich habe mir innerhalb dieses Matches habe ich auch gedacht, Mensch, der kommt ja richtig gut rüber. Und dann das Finish war halt dann wieder so, bäh, da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich fand das so enttäuschend. Dann kriegt er eben den Trouble in Paradise, fällt um wie ein nasser Sack und dann ist das Ding gelaufen. Fand ich extrem schade. Ich finde, Samoa Joe hat Riesenpotenzial, auch als Heel-Champion da irgendwas darzustellen. Offensichtlich sieht man ihn hier, wie er ursprünglich auch angenommen, als man ihn verpflichtet hat, nur als Aufbaugegner für andere Babyfaces. Finde ich schade. Naja, machst du nix. Dann war auch schon Main Event Time. Und Main Event Time bedeutet natürlich, wir kriegen das, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder die ewig lange Ankündigung machen. Das Winners Take All Extreme Rules Championship Match um die WWE Universal Raw Women's Championship. Und natürlich, es ist Last Chance für Lacey Evans und Baron Corbin. Und Kai, wir sind wieder beim selben Punkt angekommen. Es gab schon wieder Tag Team Rules, obwohl es hier sogar Extreme Rules gewesen ist. Und trotzdem hat man sich hier sehr stoisch an diese krassen Tag Team Regeln gehalten.
Jetzt geht ja darum, dass nämlich die Männer die Frauen nicht schlagen dürfen. Oder etwa doch. ja, es hatte schon seine coolen Momente, bin ich ganz ehrlich. Ich finde immer noch, dass Seth Rollins und Becky Lynch keine Chemie haben, komischerweise. Hier war trotzdem, also hier waren noch nicht so ein paar Ansätze da, ganz am Anfang, wo sie dann angefangen haben, super romantisch dann Baron Corbin und Lacey Evans zu vermoppen mit den Candlesticks. Das war ganz witzig. Aber wenn du dann auch wieder siehst, wie unkoordiniert da die beiden die Tische aufbauen, so als hätten die noch nie irgendwas miteinander zu tun gehabt. Also, Mann, ey.
Die sind da noch nicht zusammen umgezogen oder so.
Also, ich glaube, willst du uns weiter da hinstellen, hätten wir da koordiniert so zwei Tische hingestellt, als die beiden, die da schon keine Ahnung was zusammen gemacht haben.
Olaf und Kai, die Becky Lynch und Seth Rollins von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, passt doch.
Ja, wunderschön. Rote Haare passt auch, ne? Na, wunderbar. Ja, ich fand den Kampf eben auch, also da gegen Ende hat es mich so ein bisschen abgeholt, aber ansonsten war das ziemlich grauenvoll. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt quasi hier nicht nochmal Seth Rollins gegen Baron Corbin sehen, weil diese Kombination reicht mir. Mir reicht auch Becky Lynch und Lacey Evans. Und das Ding ist wirklich erst, als es dann hinterher ein bisschen durcheinander ging, wurde es dann unterhaltsam. Shaggy, ich verstehe nicht, warum man hier nicht Tornado Tag Rules macht und man schickt eine Kamera Becky und Lacey hinterher und die andere Kamera schickt man Seth Rollins hinterher und Baron Corbin und dann irgendwann treffen sie sich in der Mitte und da gibt es ein bisschen Durcheinander. Aber wenigstens, dass hier mal Action ist, aber das war so geordnet, das war so.
Das habe ich mich aber auch die ersten 2-3 Minuten des Matches gefragt. Generell war ich hier in meinen Gedanken eher gefangen. Ich habe gar nicht so auf das Match geachtet. Das habe ich mich gefragt am Anfang. Dann habe ich so 2 Minuten lang gedacht, dass Lacey eigentlich noch nie so hot aussah wie in diesem Match. Irgendwie fand ich schon. Das kam mir dann auch in Sinn. Dann habe ich tatsächlich 2 Minuten drüber nachgedacht, dass dieser eine langhaarige Fan, den der sonst immer in der ersten Reihe ist, dass man den schon lange nicht mehr gesehen hat. Ist euch das mal aufgefallen?
Hä, hey, klar, der ist doch da. Der ist einfach nur super muskulös geworden.
Oder das,
der saß doch da, dieser Jesus. Der hat jetzt einen Bart.
Nein, das ist er nicht.
Doch, ist das doch das? Ich schwöre, der ist das wirklich. Der ist sehr krass aufgebaut, der Kollege.
Okay.
Ja, der ist auf Steroiden.
Gut.
Was ist eigentlich, entschuldige, wenn ich jetzt hier kurz springe, was ist eigentlich mit diesem Fan passiert bei dem Last Man Standing Match, der da fast die Treppen runtergeworfen worden ist, als er da entgegengerannt kam? Habt ihr es gesehen?
Ich glaube, der ist gestorben.
Shaggy, weiter.
Oh ja, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, was alle eigentlich gegen Baron Corbin haben. Der hat doch irgendwie irgendwas. Das hat er ja am Ende des Matches.
Nichts, was hilft.
Das hat er am Ende aber gezeigt. Ich fand, das war für mich die Aktion des großen Ereignisses, als es End of Days gegen Becky Lynch gab. Da war das Publikum auch wieder da. Und das war schon eine krasse Aktion. Und
aber es lag halt nicht an Baron Corbin. Es lag an der Aktion.
Ja, klar, aber die Aktion von Baron Corbin, den hasst man einfach. Den hasst man nicht, weil man ihn hasst, sondern weil der einfach wirklich ein überzeugender Heel auch irgendwie.
Ja, aber hättest du da jetzt gestanden, hättest Becky Lynch geschlagen, hätten auch alle gesagt, oh krass, der Shaggy, was ein Arschloch. Und das ist dann ja nicht, also das hat ja nichts mit seinem guten Heelwork zu tun, sondern ja, einfach nur.
Klar, aber
er
sieht doch auch aus wie ein Arschloch. Gezeigt. Und der benimmt sich doch auch wie ein Arschloch im Ring und so.
Also, ja, aber der ist doch langweilig.
Ja, aber ein langweiliges Arschloch, aber immerhin ein Arschloch. Also ein Heel ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie ihn viele finden. Klar ist er im Ring jetzt auch nicht der Beste und der gehört sicherlich nicht in den Main Event, aber so ein Midcard-Heel, da gefällt er mir schon.
So ein Midcard-Arschloch.
Gefällt er mir schon ganz gut. Und eine Lacey Evans, jetzt auch nicht die beste Wrestlerin, aber so, die war schon okay in dem Match. Also zumindest hat sie sich mal wieder bemüht und die sah wirklich gut aus. Aber ansonsten ist von dem Match auch nicht viel hängen geblieben. Außer sicherlich der End of Days und dieses, was Kai angesprochen hat, dieses Tische hinstellen. Dieses sehr komplizierte Tische hinstellen. Also Tetris können die beiden auch nicht miteinander spielen.
Und die, auch nicht schlecht. Und die ganz böse Macke im Gesicht von Becky Lynch.
Ja.
Wo Lacey Evans einfach wieder gedacht hat, ach du, ich mach jetzt einfach mal.
Ja, genau so.
Es gab natürlich auch noch, ich fand diesen Table-Spot ganz nett, wo dann ja erstmal Becky mit dem Leg-Drop auf Lacey gesprungen ist und Seth Rollins dann eben mit dem Frog-Splash auf den weiter entfernten Baron Corbin durch den Tisch. Das war okay. Ich fand auch diesen Step-Up-Moonsault von Lacey Evans, der fand ich sehr beeindruckend, den sie da gesprungen ist, diesen Marrow-Salt. hat mir gut gefallen. Aber ansonsten, ja, hat mir das Match dann nicht viel gegeben. Am Ende natürlich war es dieser kalkulierte Aufreger mit dem End of Days und dann einem Seth Rollins, der ja dann komplett durchgedreht ist. Und wenn er gewusst hätte, was nach dem Match passiert, dann hätte er sich da den Gesichtsausdruck vielleicht noch ein bisschen aufgespart. Der dann auf jeden Fall Baron Corbin mit 3 Curbstorms hier in die Matte rammt. Und dann ist das Ding eben gelaufen. Ja, ich bin einfach nur froh, dass diese Match-Serie jetzt vorbei ist. Definitiv. Ich will das nicht mehr haben. Also es reicht mir jetzt einfach. Und weiter ging es ja dann eigentlich mit der Siegesfeier. Aber dann ertönte plötzlich eine Musik, eine wohlbekannte, und Brock Lesnar kam raus. Und Shaggy, was hast du da
gedacht? Eine Siegesfeier gab es ja jetzt nicht, sondern es gab ja wirklich nur ein paar Töne der Musik. Deswegen. Und er wollte sich direkt um Becky kümmern. Und dann kam die Musik von Brock schon. Ich dachte, na okay, warum auch nicht, gibt man jetzt Brock endgültig, also dass es jetzt nochmal vergeblich eincasht, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, gibt man ihm einfach wieder den Titel zurück, weil ich auch mit Seth Rollins nicht so viel anfangen kann. Klar will ich auch keinen Brock Lesnar als Champion haben, aber so mit Seth als Champion konnte ich jetzt wirklich auch nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, und auch die Gefahr, dass ich mich wieder unbeliebt mache bei Kai. Aber ja, ist so. Also ich hab mich jetzt nicht gefreut, aber es war besser, als wenn jetzt Brock noch wochenlang mit dem Koffer rumläuft und auch ein Paul Heyman wochenlang sagt, hier, jetzt aber löst er ihn ein, ganz bestimmt. Das ist jetzt ein Spoiler. So, nee, war schon okay. Also ich kann damit leben. Ich kann da auch den Unmut von einigen Fans verstehen, aber für mich war es okay, besser als es jetzt doch die beiden Geschichten weiterlaufen zu lassen.
Mein Problem dabei ist, das war einer der Cash-Ins, die bei mir am wenigsten gewirkt haben, bis jetzt, die ich gesehen habe, von allen. Weil das Problem war, es ging weniger darum so, oh, jetzt casht einer ein, sondern machen sie es jetzt oder machen sie es nicht. Und das war halt nicht dieses, oh, machen sie es oder machen sie es nicht, sondern, ja, jetzt komm, machst es oder machst es nicht, jetzt mach fertig.
Ja, was aber, jetzt nicht am Cash-In lag, sondern einfach an dem falschen Kofferträger.
Ja, genau, also es lag nicht am Cash-In, sondern an diesen, ja, wir haben jetzt 40 Mal gesagt, er casht ein und passiert es jetzt oder passiert es nicht. Und ich bin komplett bei dir, dass du sagst, dass die Rollins-Fehde langweilig war, muss aber auch trotzdem sagen, dass das verdammt undankbar gebuckt wird. Also, wenn du zu 90% in deiner Fehde Baron Corbin als Fehdenpartner hast, dann ist es halt auch schwierig, da irgendwas Geiles zu machen. Also, ich sag mal, das hätte man jetzt auch interessanter darstellen können. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ein Rollins dann morgen wieder bei Raw komplett durchdreht und sagt, oh, hier, nicht schon wieder, das ist so alles Kacke, so jetzt will ich aber und da ausrasten und irgendjemand kaputt schlägt. Und dass dann wieder so in Richtung Rollins geht, den man eigentlich haben wollte, den man auch als Champion eigentlich haben wollte. Und der auch nach WrestleMania so angefangen hat, als hier, ich bin jetzt da und jetzt wird hier gekämpft. Ja, und dann hattest du eben über 3 Monate oder 4 Monate eine Fehde gegen Baron Corbin.
Das ist eben das Ding. Also ich glaube, man kann jetzt natürlich erstmal verteufeln und sagen, mein Gott, WWE, schon wieder Brock und hier Teilzeit-Wrestler und so. Wir haben es ja auch gesehen. Also ich habe ja auch eine kleine Umfrage online gestellt und da gab es ja auch sehr viele kritische Worte. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, wir haben alle in dem langen Brock Lesnar-Title-Run oft genug drüber geschimpft, wie langweilig das ist und wie problematisch das ist und wie schlecht das auch fürs Produkt gewesen ist, haben wir oft genug gesagt. Ich hoffe einfach, dass man das jetzt nutzt, um einem Seth Rollins einfach einen neuen Charakter-Twist zu geben. Der Typ braucht ein paar Ecken und Kanten. Ich fand ihn auch als Babyface-Champion jetzt extrem langweilig, weil klar, auf der einen Seite hast du natürlich Baron Corbin, aber er hat ja auch neben Becky Lynch irgendwie ausgesehen wie der Schluck Wasser in der Kurve.
Ja,
irgendwie.
Komplett.
Also da war ja nichts. Ne? Also du hast ja das Gefühl gehabt, er war ja wirklich nur a man's man. Ne? Und nicht auf die William Regal-Art, sondern wirklich auf die, er ist gerade Anhang. Und das hat ihm auch geschadet. Ich finde, der war auf einmal so nur noch ein Anhängsel. Ne? Und das soll es eigentlich nicht sein. Und ich hoffe, dass man jetzt versucht, aus ihm einen kantigen Charakter zu machen. Also jemand, wie du gerade gesagt hast, der nicht nur mit Leidenschaft dieses, oh ja, ich werde alles geben und überhaupt, ich werde jetzt hier die Leistung meines Lebens abrufen und für euch, bla bla, sondern ich will einen haben, der sagt, hier, ich hau dir jetzt aufs Maul. Und zwar, weil ich Champion werden will und weil ich es halt eben kann. Und ich will diesen Rollins haben, wie er damals, keine Ahnung, als er in der Fehde gegen Triple H, wo er da bei NXT aufgetaucht ist. Oder irgendjemand, der kann das ja, aber der muss halt eben auch entsprechend gebuckt werden. Und ich hoffe da, dass jetzt gerade so jemand wie einen Paul Heyman, ne, die Strippen zieht, dass der weiß, wie er den ungefähr einsetzen muss, damit man da ein emotionales Investment irgendwie tätigt. Das hoffe ich. Ansonsten, auch das, was Kai gesagt hat, war es bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, ach, da war jetzt auch keine emotionale Regung bei mir, als dann die Musik kam, sondern es war eher so, ja, okay, komm, jetzt, dann bringen wir es halt hinter uns, so ein bisschen wie die Wurzel-OP, ne? Und dann im Endeffekt, wenn du da rausgekommen bist, hast du gedacht, ja gut, war vielleicht doch nicht so schlimm.
Ja, also, weil es ist, aber jetzt ist es endlich passiert. So, jetzt habe ich es hinter mir. Ja, genau. Jetzt weiß ich, das steht nicht mehr im Raum.
Genau das ist es. Wir haben auch gleich da eine Nachricht von bekommen via Instagram und die greife ich jetzt hier einfach mal auf, weil sie mich heute quasi aus dem Schlaf gerissen hat. Da hat uns der Jael, sage ich jetzt mal, geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den Namen richtig ausspricht, aber egal. Er schreibt auf jeden Fall, wie wird die neue Regentschaft von Brock Lesnar aussehen? Und da frage ich den Shaggy mal zuerst. Shaggy, was glaubst du, wie wird ein Brock Lesnar hier regieren als neuer Universal Champion?
Ich hoffe nicht lange, sagen wir es mal so. Also ich kann ihn auch nicht mehr als Universal Champion sehen. Das muss nun wirklich nicht sein. Also ich hoffe sehr, dass er vielleicht im großen Match beim SummerSlam den Titel wieder abgibt. Ich hoffe, es wird nicht Roman Reigns sein, der ihn diesmal entthront. Schauen wir mal. Also ich kann es nicht einschätzen. Also ich möchte nicht schon wieder die gleiche Geschichte mit einem Champion haben, der ab und an mal auftaucht und dann in seinen typischen Brock Lesnar Suplex-Matches den Titel verteidigt. Das kann ich und will ich nicht noch mal sehen. Dann gebe ich auf.
Kai, was denkst du? Was erwartet uns hier?
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ein Brock Lesnar den Titel nicht lange halten wird. Und das ist jetzt ist keine Prediction, das ist ein Spoiler, haha. Nee, das ist jetzt nicht nur dummes Gehoffe oder sowas. Und ich sehe schon, wie wir dann in einem halben Jahr hier sitzen und sagen so, oh Mann, hoffentlich verliert Brock Lesnar endlich den Titel. Nee, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass da jetzt jemand Neues aufgebaut wird und dass ein Lesnar den vielleicht sogar nur bis zum SummerSlam hält. Also, das ist jetzt momentan meine Hoffnung, aber auch irgendwie meine Vermutung, dass man jetzt beim SummerSlam jemand Großen gewinnen lässt. Oder also, dass er vielleicht sogar wirklich ein Rollins irgendwie zurückkommt und das Ding da gewinnt. Irgendwie so in der Art. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt unter diesem neuen Change und wir wollen alles anders machen, Lesnar wieder Champion wird, wenn die Fans das offensichtlich scheiße finden. Oder du sagst wirklich, wir machen es, um Ratings zu bekommen, aber dann schießt du dir erneut, wie in den letzten Jahren gesehen hast, ins Bein.
Also ich sehe das so, ich sehe eine Möglichkeit, Brock den Titel länger behalten zu lassen, und zwar, wenn er bei WrestleMania im nächsten Jahr den Titel an Matt Riddle verliert. Das fände ich okay. Ansonsten bitte jetzt beim SummerSlam schon.
Ach ja, ich denke, dass, also meine Hoffnung ist, dass es so wird, wie Kai gerade gesagt hat. Ich befürchte aber, dass es ein bisschen länger dauern wird, ehrlich gesagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jetzt das Ding noch bis zum Rumble hält und bis dahin aufgebaut wird. Boah, SummerSlam halte ich auch nicht für unmöglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir beim SummerSlam Brock Lesnar gegen Seth Rollins kriegen und dass da dann vielleicht auch noch mit der Stipulation hinten dran. Mal sehen. Aber es ist gerade sehr, sehr schwer. Ich will auf jeden Fall nicht, dass wir einen Brock Lesnar dauerhaft wieder als Champion sehen, einfach weil ich möchte, dass dieser Titel wieder in den Shows vertreten sein soll. Und das muss es ja eigentlich auch. Das muss ja auch eigentlich passieren. Gerade wenn man auch die Ratings haben will, musst du auch den obersten Champion da haben. Da kannst du nicht deine Kunden damit irgendwie angeln, dass du sagst, ja, übrigens, der größte Name im Wrestling ist übrigens unser Champion, aber der ist vielleicht nur im nächsten halben Jahr dreimal da. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das muss sich ändern.
Kannst du sagen, der kommt vielleicht nächste Woche. Und dann sagst du in der Woche, ja, der ist nicht da, aber der kommt vielleicht nächste Woche. Vielleicht genau. Übernächste, man weiß es nicht.
Das ist ein Spoiler.
Ja.
Genau.
Genau. Das ist eine Prediction, ne? Und Predictions sind ja nie wahr, wie man so schön weiß. Kai, apropos Predictions, wie ist eigentlich unser internes Tippspiel hier ausgegangen?
Ja, unentschieden. Ich habe gewonnen, wie immer. Nee, ich habe wirklich gewonnen, finde ich toll. Weil du hattest ja auf Alexa Bliss und Nikki Cross getippt. Grandios, ja, falsch. Ja, und sonst, Shaggy hat auf Bobby Lashley getippt, also muss man nicht drüber reden. Ja, also es war wirklich die Graveyard Dogs, die mir hier den Sieg gesichert haben.
Nur weil du hier auf Nummer sicher gegangen bist und ich mal Mut gehabt habe, um hier einen rauszuhauen. Naja, ist dann eben so. Trotzdem jetzt hier nochmal die endgültige Fazitrunde, um hier den Podcast zu beschließen. Shaggy, Bananenwertung, 1 bis 8, wie hat dir der Event gefallen?
Ja, der war jetzt, also das war jetzt kein Event, den ich jetzt unbedingt nochmal schauen muss. Das ist ein Event, den ich sicherlich bald vergessen habe. Aber das ist aber auch gleichzeitig noch ein Event, wo man sagen muss, es gab schon weitaus schlechtere Events. Also von daher glaube ich, 4 von 8 Bananen, da liegen wir ganz gut.
Kai?
Ich hätte jetzt auch so 4,5 gesagt. 4,5, vielleicht 5, wenn ich irgendwas außen vor lasse, aber Tendenz eher zu 4,5, weil da doch Sachen bei waren, die mich positiv überrascht haben, gerade das Taker-Match, wie heißt der, Aleister Black gegen Cesaro, Ricochet gegen AJ, da waren doch schon Sachen bei, womit ich dann auch viel Spaß hatte. Ja, da 4,5.
Ich bin heute mal positiv. Ich sag mal, ich gebe dem eine 5. Es war auf jeden Fall zu lang. Trotzdem, wie gesagt, ich fand den Opener gut. Ich fand auch die, die Kickoff-Show fand ich ordentlich. Auch das muss man irgendwie mit einkalkulieren. Wir haben ein solides Tag-Team-Match gesehen um die Raw Tag-Team-Championships. Wir haben ein wirklich gutes und sehr unterhaltsames Three-Way-Tag-Team-Match gesehen. Ich finde, die größten Enttäuschungen auf der Card war auf jeden Fall für mich Kofi gegen
Samoa Joe. Ja, das ist das Problem, dass die Main-Events die schlechteren Matches waren.
Ja, das ist eben genau das. Wenn du die Card anders aufgestellt hättest, tatsächlich, wenn wir es so gemacht hätten, wie Shaggy gesagt hat, ich glaube, wenn wir mit dem Taker-Match hier rausgegangen wären, dann hätten wir gesagt, oh ja, ist ja okay, der Taker ist wieder fit, damit kann ich leben. Hätten wir mal auf Shaggy gehört.
Hätte dem auch nicht kein Cash in dem Open, ne?
Tja.
Ja, naja, so ist es. Also ich, wie gesagt, ich finde irgendwas, ja, 5 ist vielleicht auch ein bisschen zu positiv. Keine Ahnung, 4,5 bis 5, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwie so. Ich fand, das war ein okayer Event, aber der wäre auch noch besser gewesen, wenn er ein bisschen kürzer und straffer gewesen wäre. Generell, wir haben es auch schon hier intern quasi im Vorgespräch gesagt, diese 4 Stunden Events plus Kickoff-Show oder was auch immer, das ist einfach zu viel, Leute. Also 3,5 Stunden da, 3 Stunden, 3,5 ist echt eine gute Zeit, aber 4 Stunden, wenn das SummerSlam dann wieder ansteht, 5 Stunden oder sonst irgendwas plus 2 Stunden Kickoff-Show, das ist zu viel, das laugt einen aus. Und wir haben hier gesehen, was mit dem Publikum passiert, wenn es ausgelaugt ist. Das macht nämlich richtig Stimmung, so wie der Shaggy.
Ja, und damit verabschieden wir uns auch, mega in die letzten Worte. Und ich kann sagen, immerhin hatten wir ein gutes Publikum hier in Philadelphia. Von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau, nein, wir müssen hier noch eine vernünftige Abmoderation machen. Verdammt. Und kurz den Hinweis natürlich auf die nächste Ausgabe. Ja, Shaggy, so leicht kommst du hier nicht raus. Nächste Ausgabe sprechen wir nochmal über ein bisschen über die WWE-Krise. Wir wollen so ein bisschen die Chronologie der Krise irgendwie ein bisschen Revue passieren lassen, über ein paar Geschichten sprechen, was da früher falsch gelaufen ist. Da sind dann der Kai und der David, wenn alles gut läuft, sind dann hier mit dabei. Ansonsten, wie gesagt, kleiner Verweis hier nochmal auf Patreon Steady. Ihr wisst, da gibt's die Fight for the Fallen Review mit Kai und mir. Und natürlich das Match of the Week haben wir auch wieder am Start und solche Geschichten da unter anderem mit Shaggy und mir, wo wir letzte Woche über den Bash at the Beach 96 gesprochen haben. So, und dann würde ich sagen, sind wir durch. Es sei denn, einer von euch möge noch etwas sagen.
Ich würde gerne noch sagen, dass ihr mich wahrscheinlich falsch verstanden habt die ganze Zeit. Ich meinte natürlich nicht das Publikum in Philadelphia, was gut drauf war, sondern unsere Hörer, unser Publikum. Die sind nämlich immer toll drauf und ohne euch wird es uns nicht geben. Dafür danken wir nochmal. Ihr seid nämlich wirklich die Besten.
Das auch. Und das ist ein schönes Schlusswort in dem Sinne. Bis Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.